PPR, Superflex, Tight End Premium, Alvin Kamara oder Hollywood Brown?
Alvin Kamara.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show mit Phil und Flo. Ich glaube, von Phil und Flo sage ich sonst immer, gell? Ja. Ich habe echt das Intro. Es ist zu warm, Phil. Wie sehr frierst du aktuell?
Ach du, alles in Ordnung. Es sind hier nur 30 Grad, also von daher kann man mal machen, hier einen Podcast auf der Westseite des Hauses aufnehmen, wo jetzt schön. Die Sonne vorsteht. Da ist alles, was man braucht.
Das ist der Backofen, den wir wollen. Wunderbar. So, perfekt. Ich habe hier auch auf meinem Thermometer Innentemperatur. Ich habe jetzt hier 3 vorne. Es hat die Schallmauer durchbrochen. Gut. Ja, Mai. Ist halt so, gell? Bleibt uns ja nichts anderes übrig.
Der Grind ist real.
Jetzt schwitzen wir und wenn wir dann im Winter kein Gas mehr aus Russland bekommen, dann können wir uns unterhalten, wie wir uns den Arsch abfrieren während der Aufnahme.
Ja, von minus 10 bis plus 40 Grad sind wir vor euch am Start.
Genau. Es gibt hier dann keine Ausnahmen, was das angeht. Das ist wunderbar. Gut, ja, so viel zu unserer aktuellen Situation. Jeder von uns kämpft mit den Bedingungen, aber wir tun das Beste und wir sind natürlich trotzdem am Start. Wir legen, glaube ich, los mit einer sehr, sehr pikanten News oder, also wie sagt man, in der Kracher-News. Ein Keel Harry ist zu den Chicago Bears getradet worden. Und ja, wie stark beeinflusst das jetzt dein Ranking für Justin Fields, Phil? Wie viel größer ist jetzt das Vertrauen in die Bears-Offense?
Ja, Quarterback 1 und Wide Receiver 1 kombiniert, ist doch klar. Ja. Nee, ja, ist ganz nett, aber im Prinzip ist das halt auch nur eine Addition in die Breite. Und ja, letztlich, keine Ahnung, wird sich zeigen, der wievielte Receiver er dann letztlich sein kann im Roster. Ob er überhaupt das Roster schafft, aber das nehme ich mal an. Mal gucken. Vielleicht hilft es ihm ja. Also ihm, Keel Harry. So.
Ja, wäre ihm zu gönnen, wäre Justin Fields zu gönnen, aber sind wir ehrlich, ich denke, dass es am Ende wird das keinen Fantasy-Football-relevanten Impact haben, wahrscheinlich. Was interessant ist vielleicht, oder naja, gut, was interessant ist für mich aus Real-NFL-Sicht, ich verstehe nicht, warum die Bears für so jemanden traden, der hat ja doch immerhin, also für das, was er bringt, finde ich ein ganz sportliches Salär, so als ehemaliger First-Round-Pick und halt auch komplett garantiert, also was willst du, also was machst du da jetzt damit, warum gibst du dafür sogar noch einen Pick aus, verstehe ich nicht.
Ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wer da was an Gehalt bezahlt. Das muss ich ehrlich sagen, das habe ich irgendwie verdrängt, das nachzugucken.
Ja, fairer Punkt tatsächlich, stimmt. Glaube, wie viel bleibt bei den Patriots selbst hängen, gell?
Ja, ich glaube, das ist der Löwenanteil.
Sonst hätte okay. Ja, okay, ich sehe gerade bei den Bears nur 1,8 Millionen an Capit. Ja, okay, dann kann man das nochmal machen und vor allem können sie noch 1,2 Millionen sparen, wenn sie ihn cutten. Das ist dann doch relativ wenig, dann kann man das doch verstehen oder dann kann man es halt probieren zumindest, ob es nicht trotzdem Waste von einem Draftpick ist, okay, aber das ist zu verschmerzen für die Bears. Ja, das war die große News, die wir hatten diese Woche. Mehr gibt es aktuell nicht aus der NFL zu berichten. Außer, dass die Raiders jetzt als erstes Team das Training Camp aufgenommen haben.
Ja, da kann man mal gespannt sein.
Ja, genau. Es geht jetzt langsam los. Bevor die NFL richtig losblickt, bevor wir richtig loslegen, legen wir jetzt erstmal noch unseren kleinen Werbeblock ein. Phil, wo kann man uns denn folgen? Oder wie kann man uns, wie kann man in unsere Community eintreten?
Also mindestens 2 Eintrittskarten für die NFL in München sind schon mal Pflicht. Das ist schon mal klar.
Stimmt, wir müssen jetzt diese Beitrittsschwelle in unserem Discord erhöhen.
Ja, genau. Also da muss was getan werden. Nee, ja. Spaß beiseite. Also folgt uns wie immer bei Twitter @DynastyFlo mit PH, dir @49erFlo, mir @Phil81190 und ja, joint unserem Discord. Wie du gerade auch schon gesagt hast, findet ihr in den Shownotes oder bei Twitter findet ihr auch den Link. Und ja, schreibt uns auch gerne eine Review, wie zum Beispiel der gute FRunner08 das bei iTunes getan hat oder bei Apple Podcasts, glaube ich. Ich sage es immer falsch, aber ja, wie auch immer. Will ich ja auch kurz vorlesen. Der gute schreibt, ein wirklich sehr gut gemachter NFL Fantasy Football Dynasty Podcast. Vielen Dank, Jungs. Gerne, hört gerne weiter zu und wir freuen uns auch über weitere Bewertungen. Vielen Dank.
Sehr cool. Vielen, vielen Dank, FRunner08. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr lässig. Und wenn ihr auch so mit FRunner08 in Kontakt kommen wollt, dann joint unserem Discord. Das wiederum findet ihr auch in der Folgenbeschreibung, den Link dazu. Und ja, wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen bei Spotify. Ich habe schon gar nicht mehr geguckt. Sind wir wieder auf 4,9 zumindest hochgekommen, nachdem wir auf 4,8 abgestürzt waren. Wir müssen das verfolgen. Neben dem auf jeden Fall auch noch, was uns sehr freut, damit wir uns doch noch NFL-Tickets leisten können in München, könnt ihr uns auch gerne finanziell unterstützen, entweder bei patreon.com/dynastyflow oder paypal.me/dynastyflow. Und da darf ich zwei Hörern ganz herzlich danken, denn einmal der Martin, der hat uns über PayPal eine Spende zukommen lassen und dazu noch eine kleine Mitteilung gemacht. Danke für den nice Content. Sage ich nur, danke für die nice Spende. Das ist sehr, sehr cool. Und außerdem noch der Johannes ist bei Patreon dabei mit einer monatlichen Spende. Freut uns auch sehr. Vielen, vielen Dank an euch beide.
Danke sehr.
So muss das sein. Und ja, ich denke, das hätten wir tatsächlich noch kurz in die News packen können, dieses ganze NFL in München-Desaster. Gestern ist es passiert, um 10 Uhr in der Früh, die Warteschlange mit 600.000 oder 700.000 Menschen, beziehungsweise mal Geräten, die da irgendwo sich in die Schlange eingereiht haben. Wir sind leer ausgegangen, Phil.
Ja, traurig, aber es ist, wie es ist.
Es ist, wie es ist. Ja, selbst, also was echt bitter war, unser treuer Hörer Danisco, ey, fuck, Mann. Der war irgendwie Warteschlangenposition 21.000 am Anfang, glaube ich. Der war kurz davor, Tickets zu kriegen und ist sogar in diesen Kaufbereich noch reingekommen und dann waren sie weg. Also das echt prayers up.
Ja, tatsächlich ein Kumpel von mir auch. Der war auch irgendwie so ziemlich ähnliche Warteschlangenposition wie er und dann war das gleiche Problem, dass er dann nicht in den Checkout kam, beziehungsweise keine Tickets dann mehr verfügbar waren.
Das ist so scheiße, Mann.
Ja, naja.
Naja, jetzt können wir am Schwarzmarkt zuschlagen für 1.000 Euro pro Karte oder wir schenken es uns.
Ja, und ich glaube, wir überfallen einen, dann ist die Strafe günstiger nachher.
Ja, ich glaube auch, dass, also diese Preise, die werden noch fallen. Da würde ich mal ganz stark davon ausgehen. Ich glaube nicht, dass das am Ende, also dass irgendjemand eine Karte tatsächlich auch für 1.000 verkauft, oder?
Also ich glaube schon, es gibt immer Irrer, ne?
Aber ich meine, also ich hätte es cool gefunden, da hinzugehen. Einfach hier ist das See in München und so ganz halt ein nices Event mit eben hier zum Teil Hörern hinzugehen oder halt mit der Football-Community generell dann da zusammenzukommen. Aber also 1.000 Euro ist es mir definitiv nicht wert, die absoluten Trash-Seahawks zu sehen, wie sie von den Bucks abgefiedelt werden. So, ja, also.
Es ist, wie es ist, ne? Wie gesagt, natürlich, ich glaube schon, dass es ein cooles Event ist und wie du gesagt hast, man trifft halt irgendwie Leute aus der Football-Community und so, das ist schon cool. Ja, natürlich, irgendwann wird es natürlich dann, wenn das dann im Bereich liegt, dass man auch davon irgendwie einen halben Jahresurlaub bezahlen kann, also dann ist schon irgendwie geisteskrank und dann muss man sich überlegen, ob man nicht vielleicht irgendwie dann 1.000 Euro drauflegt und nach Amerika fliegt, ne?
Ja, absolut.
Also so, wenn man schon mal sowas macht und dann im realen Stadion das erleben kann, ist, glaube ich, dann schon noch, also das ist dann auch wert. Und
ja, absolut. Naja. Das ist schon noch mal geiler. Fliegt man irgendwie mal nach Detroit und nimmt noch College-Football mit. in Michigan zum Beispiel, so, und das dann irgendwie so zu kombinieren, das stelle ich mir halt schon eine Ecke geiler vor, als jetzt quasi da die Kohle auszugeben, um dann, ja, in der Allianz Arena abzurotten.
Ja.
Also. Aber gut, mal sehen. Vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit, dass wir noch irgendwie an Tickets kommen. Ich würde das noch nicht ausschließen.
Nee,
das nicht. Und wir halten auf jeden Fall unsere Augen und Ohren offen.
Ja. Also falls ihr das jetzt hört und ihr habt noch zwei Tickets über, wir würden sie euch wahrscheinlich sehr gerne abkaufen.
Ja, das stimmt. Aber Interessenten gibt es aktuell
genug. Wollte gerade sagen.
Das ist klar.
Da sagt man.
Ja. Das ist so ein bisschen, wenn du Jamar Chase hältst, dann musst du auch nicht unbedingt verkaufen. Dann hast du auch genug Interessenten in deiner Liga.
Ja, das ist wohl so.
Aber gut, genau. Ja, das dazu. Und dann würde ich sagen, wir fangen mit unserer bekannten Rubrik an, den Hörertrades. Und den ersten, den wir da haben, der kommt von, ja, der wurde zwischen zwei Hörern von uns durchgeführt. Und wir haben hier quasi die Stellungnahme von beiden jetzt dabei und können das ein bisschen analysieren aus unserer Sicht. Civics09 hat den Trade eingereicht und er sagt, mich würde mal eure Meinung interessieren. Der Trade wurde mir so angeboten. Kommt aus einer 12-Mann-PPR-Liga, 1QB mit 7 Startern, davon 2 feste Running Back und Wide Receiver Plätze, 2 feste Running Back und 2 feste Wide Receiver, dazu 3 Flex Spots. Die zusätzlichen IDP-Plätze lässt jetzt mal raus, sind auch für den Trade nicht besonders relevant. Für mich geht es in dem Trade hauptsächlich um den Kader noch ein wenig aufzupolstern. Meine Starter auf Quarterback und Running Back sind Lamar Jackson, Jonathan Taylor, Najee Harris. Bin aber absolut heiß auf das Upside von Kenneth Walker. Was sagt ihr dazu? Bevor ich den Trade jetzt gleich mal vorlese, noch einmal kurz die... ich mache zuerst den Deal, ist vielleicht besser. Civics bekommt hier Tua Tagovailoa und eben Kenneth Walker. Und abgegeben hat er dafür Davis Mills, Tyler Algier und den 23 First. Wutzi 39, das ist wiederum die andere Seite, sagt, Servus zusammen, ich bin das Gegenstück und muss dazu sagen, dass der Deal für Civics sicherlich gut ist. Kenneth Walker fiel mir schon schwer, allerdings mit gewissen Zweifeln an ihn. Also er hat gewisse Zweifel an Kenneth Walker. Dafür war ich auf den First 23 scharf und Tour war mir als Backup relativ egal. Als Ersatz sind Mills und Running Back 4, Tyler Algier, vorübergehend ausreichend. Ja, Phil, was sagst du denn jetzt zu dem Deal zwischen Civics und Wutzi 39?
Also, zuerst mal finde ich den Namen Wutzi 39 überragend.
Wutzi ist schon nice, ja.
Aber zum Deal muss ich sagen, also ja, in der 1QB-Liga, man müsste jetzt mal sehen, wie der 23 First projected ist, aber wenn ich jetzt hier sehe, Jonathan Taylor, Najee Harris, Lamar Jackson, und wer weiß, was sonst noch so für Starter da rumgeistern, genau. Wäre natürlich spannend, aber also es klingt jetzt mir eher nach einem Win-Now-Team, was auch einen Shot auf die Playoffs haben sollte mit den Startern, bei auch nur 8 Starter-Spots, ne? Also 7 plus Quarterback, wenn ich das hier lese, plus ein bisschen IDP. Also sollte der, ich nehme mal an, dass der 23 First eher später sein wird. Mhm. Und dann kann ich schon verstehen, warum man Kenneth Walker haben will. Natürlich ein 23 First ist ein 23 First. Tyler Algier, seien wir ehrlich, ist hier einfach ein Dartwurf. Mhm. Und Tua und Davis Mills in der 1QB sind eigentlich beide, also haben beide jetzt nicht den Überwert, ne? Also das ist mich eigentlich egal. Dementsprechend, also ich sehe den Trade als recht ausgeglichen. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, jetzt zwischen den beiden Seiten, würde ich vielleicht sogar auch Kenneth Walker nehmen, je nachdem, wie das Team auch aussieht. Ne? Aber,
Ich würde mich für die 23 First Seite entscheiden, denke ich. Einfach weil, ich dann doch nicht so recht an die Situation von Kenneth Walker glaube oder daran, dass er halt jetzt in der PPR-Liga hier über Taylor und Najee hinaus wirklich noch wichtiges Piece ist. Was ich nicht verstehe so ganz ist, also Civic sagt, er ist absolut heiß auf das Upside von Walker. Also das glaube ich halt, wenn, also Walker hat schon Upside, aber halt nicht wirklich für mich in 22. Man muss dann sehen, wohin sich die Seahawks entwickeln. Und ich verstehe nicht ganz, warum man dann nicht mit dem First quasi ein bisschen auf einen anderen Spieler geht, der ähnlich viel Wert hat wie Kenneth Walker, aber der vielleicht ein bisschen besser in den Bild passt. Daher bin ich ein bisschen, oder weiß ich nicht genau, ob das halt so ein, das richtige Target war. Aber unabhängig davon, wie du schon gesagt hast, das ist auf jeden Fall ein fairer Deal-Market, value-wise. Man wird jetzt auch keine 7 Running Backs und 5 Receiver quasi finden, die in 23 dann mehr wert sind als Kenneth Walker.
Nee, genau. Also, ja.
Genau. Gut, das dazu. Dann haben wir den nächsten Deal und der kommt von Wizard. Hi ihr beiden, ich habe mal wieder einen Trade für eure Sendung. Der Deal lief in einer 12-Team Superflex Half PPR Tight End Premium Liga im zweiten Jahr. Mein Trade-Partner, die Santa, wie spricht man den Kollegen eigentlich aus? Oder Zunter, Desunter, wie auch immer. Also Desunter ist auch Hörer von uns. Schreib's gerne in den Discord mal rein, wie du ausgesprochen wirst. Hat das Team als Orphan übernommen und möchte auf den Titel gehen. Mein Team braucht noch etwas. Wir sind mal gespannt, was ihr zu dem Monster sagen werdet. Danke und bis demnächst. Roster ist im Discord. Ja, genau. Also wen das interessiert, schaut euch das Roster gerne auch in der Tiefe noch im Discord an. Hier einmal der Trade. Wizard bekommt DK Metcalf 3x 23 First und Alan McPherson. Ich glaube, er ist Alan, oder? Oder wie auch immer. Also McPherson, der Kicker von den Bengals. Evan McPherson.
Glaube ich.
Also auf jeden Fall der Kicker der Bengals. Es ist eine Liga mit Kickern. Ich denke, das macht jetzt auch keinen Unterschied.
Ist das wohl der Cousin von Ewan McGregor? Oder kommen die nur aus demselben Dorf?
Wieso denn das, Alter? Das hat mich jetzt abgehängt, aber ich bin auch, also das, jetzt bin ich raus. Also wie auch immer, also wir ignorieren jetzt diese Kickerposition einfach. Wizard bekommt DK Metcalf von 3x23 First und er gibt ab Jamar Chase, Matt Ryan und Hunter Renfrow. Also es ist eine Superflex-Liga, da hat Matt Ryan schon einen gewissen Wert natürlich, den Wizard hier abgibt. Das Hauptding ist aber natürlich Jamar Chase in dem Deal. Ich persönlich würde sagen, Matt Ryan und Hunter Renfrow zusammen sind keinen 23 First wert. Und der Unterschied zwischen DK und Jamar Chase ist für mich also maximal ein 23 First. Und selbst das würde ich halt auch echt nur bezahlen, wenn ich weiß, dass das ein Late First ist. Von dem her, also das ist, finde ich, ein Home-Run-Deal für Wizard tatsächlich. Hätte ich den also Smash accepte ich so schnell, wie ich den in der Inbox habe, so schnell kann der andere gar nicht schauen oder den wieder zurückziehen.
Ja, sehe ich auch so. Also man muss ja auch sehen, also er contendet hier ja Zunter oder D. Ja. Zunter oder wie auch immer das zusammengehört. Jedenfalls, dann muss man überlegen, ob man nicht sagt, okay, ich investiere diese Assets, Metcalf und die drei First als Win-Now-Team zu verkaufen, wenn das Team noch Verstärkung braucht, ist jetzt erstmal kein Fehler an sich. Nur, ich sag mal, dann würde ich eher gucken, dass ich vielleicht Assets kaufe, die mir vielleicht eine ähnliche Production liefern, aber die wesentlich günstiger sind. Ne? Also da war auf irgendwie einen Cup oder ähnliches geschaut. Beispielsweise Dicks, genau. Ja. Da gibt es schon Alternativen. Ja, genau. Dementsprechend also ist mir auch ein bisschen zu teuer hier für die Seite von Chase. Also daher, Wizard, herzlichen Glückwunsch.
Was ich auch spannend finde, tatsächlich, Wizard sagte selbst, sein Team braucht noch ein bisschen, aber er bekommt seinen eigenen First zurück, richtig? Also Desunter schickt ihm ja seinen 23 First. Und das ist ja immer noch mal ein Punkt, wo man sagt, wenn ein anderes Team jetzt nicht so super gut ist, oder kein absolutes Top-Team, dann verkaufe ich ja dessen First zurückzugeben, ist immer teurer.
Wie du deine Erfahrung gerade gemacht
hast. Ja, genau, richtig, absolut. weil man dem anderen halt damit Flexibilität gibt, dass er wirklich handlungsfähig ist. Denn ansonsten finde ich immer so richtig in Rebuild gehen ohne den eigenen First ist halt schon super bitter.
Ja, dann. Das ist mal scheiße, ja.
Ja. Genau, daher Wizard, sehr nice, freut mich für dich, Desunter, Desanta. Zunter, wie auch immer, kannst du uns gerne auch mal deine Beweggründe hier erläutern, eurem Discord. Warum, also was erwartest du von Ja'Marr Chase? Das muss echt Wahnsinn sein, was der Kollege abliefert die nächsten Jahre, damit sich das rechnet. Gut, das zu den Hörertrades. Dann würde ich sagen, heute ist unser Hauptthema der Mailbag. Wir haben mal wieder ein bisschen Post von euch bekommen. Natürlich auch verlangt. Danke an alle Einsendungen und ich würde sagen, wir starten einfach rein mit der ersten Frage von FRunner08 und der fragt, welche Franchises werden die Top 3 Anwärter auf die Positionen 1 bis 3 des NFL Draft 2023 sein und warum sind die Seahawks dabei, die Jaguars oder Texans aber nicht? Phil, das ist eine Frage für dich.
Ja, natürlich, ich verstehe den Seitenhieb eines Cardinals-Fan, ist er nämlich, glaube ich. Weil ich die Cardinals hier im Podcast ja auch ganz gerne mal so ein bisschen auf die Schippe nehme, um es vorsichtig zu sagen. Ja, verstehe ich. Und ist auch, also ich wäre ja gar nicht so unglücklich damit, ne? Das muss ich ehrlich zugeben. Also wenn die Seahawks 1 bis 3 irgendwo wären, ich glaube da zwar nicht dran, ich glaube dafür ist die Mannschaft und insgesamt auch, glaube ich, einfach der Teamgeist und sowas einfach ein bisschen zu gut. Leider. Also, ne, ich wäre gerne bereit, mich da falsch zu liegen, aber naja. Welche sind dabei neben den Seahawks? Welche sind die Anwärter auf die Top 3? Die Jaguars und Texans nicht. Ja, Jaguars und Texans nicht. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass die vielleicht einen kleinen Schritt in die richtige Richtung machen, auch wenn die natürlich die Odds für gerade auch die Texans relativ hoch sein sollten. Ich habe mir aber drei Franchises dann so aufgeschrieben, die ich in den, also als Anwärter auf den Top 3 Pick sehe. Und ich weiß nicht, ob ich einfach mal raushauen soll oder ob wir das irgendwie abwechselnd machen. Ja, ich habe mir einmal die Falcons aufgeschrieben. Das ist, glaube ich, obvious. Da ist wirklich nicht so viel Talent neben London, Pitts und Terrell und
Great Jarrett,
Deion Jones und so. Also ein paar talentierte Spiele haben die schon, aber naja, ist schon relativ wenig und Quarterback ist schon auch sehr, sehr dünn. Dann habe ich, hab ich mir noch die Chicago Bears aufgeschrieben, weil die Offense, glaube ich, ganz schön gruselig sein kann dieses Jahr. Ja. Und dann habe ich mir noch ein Team aufgeschrieben, das halte ich für eher unwahrscheinlich, weil die auch jetzt gerade durch den Draft so Talent bekommen haben, guten Coaching-Staff bekommen haben. Aber die New York Giants habe ich mir noch aufgeschrieben, weil Daniel Jones einfach eine Katastrophe ist und die Receiver halt auch nicht so doll sind, aber sonst.
Außer One Day, natürlich.
Ja, gut.
Genau. Ja. Aber wenn Wandale Robinson der Hoffnungsschimmer ist, dann ist auch genug gesagt über die New York Giants. Also ich kann dir nur zustimmen, das sind auch genau die 6 Teams, die ich hier stehen habe. Falcons, Texans, Seahawks, Jaguars, Bears und Giants. Ja. Vielleicht einmal noch kurz Texans, dann sage ich vielleicht nochmal kurz was zu den von FRunner 08 genannten Teams. Bei den Texans, also was sollen gegen die Texans sprechen? Ja, die können einen Schritt in die richtige Richtung machen, vielleicht, aber ey, trotzdem ist das auch noch richtig übel, was da rumläuft. Also was ist denn da wirklich jetzt der Punkt, der einem richtig Hoffnung geben sollte für diese Saison? Da ist einfach immer noch viel zu wenig Talent in dem Kader drin.
Ja gut, letztlich muss man sagen, ich sehe schon ein Outcome, in dem sie kein Top-3-Pick haben.
Ja, klar.
Sie haben schon einiges an Talent bekommen. Ich sag mal, wenn Mills eine solide Saison spielt in seinem zweiten Jahr, die Receiver sind okay, die Offensive Line sollte okay sein oder auch sogar mehr als durchschnittlich sein vielleicht sogar. Und wie gesagt, in der Defense haben sie halt auch Talent bekommen. Natürlich, wenn ich Geld draufsetzen müsste, würde ich wahrscheinlich die Texans eher in die Top 3 setzen als außerhalb. Aber ich kann mir schon ein Szenario vorstellen, wo sie eben nicht reinkommen.
Für mich gibt es zu jedem Team immer ein Outcome, dass es nicht Top 3 Pick ist. Für Falcons, das ist so. Aber Texans, da muss ich, also, wie gesagt, was spricht jetzt aktiv richtig dagegen? Finde ich schwer. Ansonsten die Seahawks, ja gut, da ist jetzt wirklich spannend. Was machen die? Machen die wirklich noch was auf Quarterback oder nicht? Sie halt wirklich mit Locke und Gino da reingehen, dann denke ich, dann wird es schon brutal schwer, da keinen Top 3 Pick irgendwie zusammen zu kratzen, weil natürlich ist die O-Line besser jetzt, und die Receiver sind super. Oder halt dieses Receiver-Duo ist super. Plus Noah Fant haben sie jetzt. Also Receiver tatsächlich schon gut, richtig gut. Aber auch die Defense ist da halt irgendwie einfach zu schlecht. Das ist so das, was es sonst bei anderen Teams, da denkst du ja noch, vielleicht auch die Jaguars zum Beispiel, die haben halt schon Talent in der Defense. Die könnten, die haben mit Doug Peterson einen neuen Coach, die haben einen Second-Year-Quarterback, die haben eine schwache Division. Das sind alles so Punkte, warum die Jaguars sich zu vielen, relativ vielen Siegen irgendwie rotten können. Aber die Seahawks haben halt all das nicht. Und wenn da kein so ein Bridge-Quarterback kommt, wie jetzt zum Beispiel ein Jimmy G, der ihnen vielleicht ein paar im Vergleich zu Drew Lock, es ist eine sehr, sehr niedrige Messlatte, die da angesetzt wird, der ihnen da im Vergleich dazu ein bisschen was gibt, dann sehe ich die Seahawks schon auch als großen Anwärter auf einen Top-3-Pick. Von dem her kann ich dir dahingehend, glaube ich, schon Hoffnung machen.
Ja. Ja, die Division ist halt natürlich auch echt ein guter Punkt, ne? Bei Texans und Jaguars. Die Titans sollten deutlich schwächer sein.
Ja.
Die Colts muss man auch mal sehen. Aber also die können halt durchaus in der eigenen Division immer irgendwie so drei Spiele holen, sehe ich bei beiden durchaus, und das sehe ich halt zum Beispiel bei den Falcons nicht und auch bei den Seahawks nicht und auch nicht bei den Bears. Ja gut, muss man mal sehen, wie gut Detroit tatsächlich ist, aber ja.
Es ist schon hart, wenn du gegen Rams, Cardinals und Niners spielen musst, das, also als Team, das halt sehr viele Lücken hat, dann das kann halt auch also locker 0-6 oder 1-5 in der Division dann werden. Ohne große Probleme. Und dann hast du halt schon einen riesen Nachteil im Vergleich zu den anderen schlechten Teams. Ja, beziehungsweise einen Vorteil.
Also wenn ich nicht in die Playoffs kommen kann, dann ist es immer ein Vorteil, viele Spiele zu verlieren. Ich glaube, das ist eigentlich auch ein relativ klarer Punkt. Und deshalb. Also.
Generell sind ja NFL-Teams auch immer in so einem Zyklus unterwegs oder in so einer, wie nennt man das immer, Sinuskurve, sage ich mal, unterwegs, für alle, die das auch lernen mussten. Also Wellenbewegung quasi. Man ist mal gut, man ist dann wieder schlecht. Und eigentlich ist es eine geilere Situation, wenn du als einziges Team in der Division wirklich so am Boden bist und aufbaust über die nächsten 2-3 Jahre und dann rankommst und wieder besser wirst, wenn die anderen wieder so am schlechter werden sind. Ja, von dem her ist das eigentlich schon ein ganz gutes Setup.
Das dachten sich die 49ers und Cardinals ja auch lange.
Aber ist das Problem, jetzt so.
Das Problem ist aber, dass immer einer der anderen beiden extrem gut war. Entweder Seahawks lange Zeit oder jetzt halt die Rams. Ich meine, die Cardinals waren auch mal eine Zeit lang gut mit Carson Palmer.
Ja, stimmt. Waren zwei gute Jahre.
Ja. Das war besser. Da mochte ich sie eigentlich auch noch ganz gerne. Aber.
Alles gut. Gut, so viel zu den möglichen Top-Kandidaten oder zu den Top-Kandidaten für die möglichen Top-3-Picks. Danke an Efran08 nochmal für die Frage und wir gehen rüber zur Frage von Mr. Krabs. Der fragt, welche Spieler, egal ob Quarterback, Wide Receiver, Running Back oder Tight End, haben von einem Head Coach bzw. OC-Wechsel am meisten profitiert bzw. stehen schlechter da als letzte Saison, und wie beeinflussen solche Veränderungen euer Ranking? Phil, macht das überhaupt was mit deinem Ranking?
Ja, in gewisser Art und Weise natürlich, klar, ne? Also ich kann das vielleicht an einem Beispiel, soll ich das an einem Beispiel einfach mal
machen? Ja, klar.
Also ich nehme jetzt mal mein erstes Beispiel, und zwar Russell Wilson. Ja, ich denke einfach, dadurch, dass er jetzt in der neuen Offense mutmaßlich ein höheres Volumen bekommt, stuft ihn das für mich auch ein bisschen hoch, ne? Als Quarterback. Dementsprechend muss man natürlich sehen, wie es in der neuen Situation ist. Und klar, sind auch Fragezeichen da, aber grundsätzlich sage ich erstmal, wenn mehr geworfen wird, dann schauen wir mal, ob Russ wirklich kochen kann.
Ne? Ja. Klar, das ist natürlich, aber also da muss man ja sagen, war ja wirklich ein kompletter Wechsel der Umstände, also wirklich ein Spielerwechsel zu einem anderen Team.
Ja.
Ich habe das jetzt tatsächlich mehr interpretiert in Richtung, wie viel höher nehme ich jetzt Daniel Jones, weil da ein neuer Headcoach da ist im Vergleich zu vorher.
Ja, okay, gut, wenn man so betrachtet, dann muss man wahrscheinlich fairerweise sagen, nicht so sehr.
Wirklich wenig. Für mich ist auch super wenig. Ich habe mir wirklich nur aufgeschrieben, also quasi einen kleinen Schuss nach oben geht's für Jaguars und Giants Spieler, weil halt die, vor allem weil die Situation davor vollkommen absurd schlecht war. Ja. Also das mit Urban Meyer, dieses ganze Ding, das ist halt so schlimm gewesen. Das, egal wer da kommt, also da hätte Jim Tom Sula hinkommen können, ich hätte gesagt, das ist jetzt besser als vorher, aber Doug Peterson ist halt schon auch ein ganz ordentlicher Coach, glaube ich, aber trotzdem, ganz ehrlich, ich bin trotzdem nicht super hyped auf Trevor Lawrence dieses Jahr oder super sicher, dass er durchstartet, trotzdem die gleichen Bedenken wie, weiß ich nicht, wie davor.
Ja, also das ist auch, glaube ich, mein größter Gewinner, Trevor Lawrence im Speziellen, ja. Weil einfach, genau, du hast es gerade schon erwähnt, wenn die Franchise quasi vorher von einem jemanden, der gar keine Ahnung von Football hat, gecoacht wurde, dann, ja. Also so schau, oder von NFL-Football, so muss man es vielleicht sagen, dann ist das natürlich schon, ist alles ein Upgrade. Ne? Also dementsprechend, genau. Ja, also Jaguars sind schon ein deutlicher Gewinner. Giants natürlich in gewissem Maß auch, wobei ich glaube einfach, da ist es einfach so, dass auch ein Dayball das Mindertalent von Danny Dimes nicht ausgleichen kann.
Ja.
Auch,
ja.
Zumindest nicht über eine ganze Saison. Und ich habe mir dann noch aufgeschrieben, die Minnesota Vikings einfach, also die Receiver, weil die halt wahrscheinlich aus einer eher run-lastigen Offense eher in eine Pass-Heavy-Offense kommen, also das Scheme dahin wechselt oder wechseln könnte, so muss man ja immer sagen, so ja, vorsichtig sein. Das hat man bei Zach Taylor und so auch gedacht und da, naja. Aber ja, also die habe ich mir nochmal so ein bisschen notiert, aber ja, es ist schon fair, was du sagst, also es ist wahrscheinlich weniger, als man denkt, die Auswirkungen.
Ich glaube, man kann es vor allem halt nicht prognostizieren. Man kann diese Ausreißer schwer prognostizieren, wenn man jetzt zurückdenkt. Natürlich war es im Nachhinein ein krasser, hätte man das bei Jared Goff, als Sean McVay dahin kam in seinem ersten Jahr, der ist ja wirklich explodiert im Prinzip dann durch diesen Coaching-Wechsel. Davor unter Mike Fischer, nee, wie hieß der Typ? Fischer? Yes. Eric Fischer. Jeff Fischer, genau. Unter Jeff Fischer war es halt super scheiße, was die da in St. Louis war es ja damals noch, gell? Ja. Ich glaube, der Umzug kam ja dann während der McVay-Zeit, die da passiert ist. Und dann ging es natürlich steil bergauf, aber das konnte man ja in dem Moment, wo der Sean McVay kam, nicht sicher sagen. Und dann ist Zach Taylor das beste Gegenbeispiel, wo man sagt, ja, der kommt ja auch daher und so und ist super Talent. Und dann sagen wir jetzt so, also ich glaube, die Bengals würden auch gut daran tun, vielleicht einen anderen Coach einzusetzen. Aber gut, also von dem her halte das sehr, sehr für sehr schwierig und ich halte das für hoch spekulativ am Ende und deswegen würde ich es, bilde ich es eigentlich nicht wirklich im Ranking ab.
Ja, und das ist halt immer auch für uns so schwierig oder für jeden eigentlich schwierig zu bewerten, welcher Head Coach ist wirklich gut.
Ja.
Oder liegt es halt auch da an der Situation? Also ein Zach Taylor hat halt schon schlechte Entscheidungen getroffen, war trotzdem im Super Bowl, ne?
Und ja, sicher.
Die haben halt im Draft unfassbar gut gehittet und dann ist es halt immer, es ist immer super schwer wirklich zu sagen, welcher Head Coach ist gut, welcher Offensive Coordinator ist gut. Gerade da, wer ist dafür überhaupt verantwortlich? Der OC oder der Head Coach und so. Also das ist halt immer wirklich ein sehr, sehr schmaler Grat und wir spekulieren dann natürlich alle immer sehr viel oder alle Experten spekulieren da immer sehr viel, habe ich immer das Gefühl. Und am Ende des Tages muss man es halt sehen. Also ist das immer nicht so eindeutig belegbar, finde ich jedenfalls.
Ja. Kann ich dir nur zustimmen. Und ich glaube, damit können wir rübergehen zur nächsten Frage und ein bisschen mehr in Richtung Spielerdiskussion einsteigen. Nisko mit der ersten Frage, die ist wirklich ganz wichtig. Wie bepreist ihr nach den neuen Entwicklungen Zach Wilson? Ist er für euch schon vorbei an Justin Herbert, Josh Allen und Patrick Mahomes oder ist er noch dahinter?
Ja, ging es ja darum, dieser riesen Twitter-Aufschrei, dass Zach Wilson irgendwie die Freundin von seiner Mutter mit der geschlafen hat und ja, keine Ahnung, also naja, ich lasse das mal so unkommentiert. Zach Wilson sollte sich vielleicht mal besser auf Football-Training konzentrieren, als auf die Freundin seiner Mutter, die er bei einer Tupper-Party kennengelernt hat oder so. Nee, also von daher, ja, wie auch immer.
Also ich werde Zach Wilson hier nicht verurteilen. Er hat bei BYU trotzdem geliefert. Der gute Mann ist ja Nummer 2 in der NFL. Ja, genau, Go Cougars hat auch schon getweetet da. Also ja, es ist wirklich eine herrliche Story, muss ich sagen. Das sind die Geschichten, die wir in der saure Gurkenzeit der NFL brauchen, um wirklich auch weiter unterhalten zu werden. Ich verstehe auch gar nicht, kam das vor unserer letzten Folge gar nicht raus oder warum war das gar nicht im News-Segment?
Nee.
Ich glaube, wir haben vor 2 Wochen das letzte Mal aufgenommen, gell?
Ja.
Ach, ja, gut. Deswegen, also wir hätten es heute eigentlich nochmal nachträglich ins News-Segment packen müssen. So haben wir das jetzt hier in der Frage von Nisko drin. Ich finde es herrlich. Danke dafür, dass wir nochmal, ja, ja, drüber sprechen konnten. Generell natürlich Zach Wilson absolut Aufwärtstrend bei dieser Jets Offseason. Das glaube ich, kann man schon sagen. Und wie siehst du ihn denn eigentlich jetzt, wenn man so versucht im Rebuild ein bisschen Assets einzusammeln? Findest du, er ist ein attraktiver Spieler zum Kaufen bei seinem aktuellen Preis?
Genau, also price dependent, ne? Also ich bin so semi der überzeugt davon, dass er nochmal richtig abreißt. Mhm. Aber natürlich, er hat alle Umstände.
Ja.
Und also ich weiß nicht, ob ich so richtig an sein Talent glaube, aber letztlich, wenn nachher die Offense klickt, er hat alle Umstände dafür, er hat alle Möglichkeiten und ja, also es wäre für mich dann am Ende doch keine Riesenüberraschung, wenn es nachher da vielleicht die Puzzleteile da nächste Saison etwas besser zusammenpassen. Mhm. Und er hat ja jede Menge Talent. Receiving Core, Offensive Line, Coaching Staff, all das sollte eigentlich wohl passen. Und dementsprechend, ja, also ist sicherlich eine Karte, auf die man setzen kann.
Ja, er geht halt, ich habe ihn dieses Jahr tatsächlich mal in einem Startup gedraftet, Anfang 5. Runde. Und finde, bei dem Preis ist er das Risiko wert. Ist für mich so ein High-Risk, High-Reward-Spieler. Denn kann mir sehr gut vorstellen, dass er nächstes Jahr in Startups in der 2. Runde auch gehen kann. Wenn das halt jetzt zusammenpasst und zusammenfindet. So schwach war dann seine Rookie-Saison aus meiner Sicht auch nicht. Oder da gab es, sagen wir mal so, es gibt halt Lichtblicke darin. Das also, ist halt so das Ding.
Naja, also ich glaube, den ganzen relevanten Quarterback-Matrix war ja schon eine Katastrophe, ne? Also.
Ja, aber wenn du so guckst, wann war er mal nicht unter Druck und wie er da, und also mit Clean Pocket performt und so weiter, war verglichen mit den anderen Rookie-Quarterbacks wirklich nicht so verkehrt. Das ist schon okay gewesen.
Na gut.
Und vor allem in was für Umständen, muss man halt auch noch sagen. Elijah Moore war dann auch noch einen Großteil der Saison verletzt. Dann hat er nur Corey Davis im Prinzip und Jameson Crowder und ja, der war auch noch verletzt. Also war halt schon auch wirklich fürchterlich und das sieht dieses Jahr schon deutlich, deutlich besser aus, wenn denn da auch die Kollegen fit bleiben. Ist natürlich auch immer wichtig.
Klar.
Gehört dazu. Von dem her, ich finde ihn ganz spannend, unabhängig von dieser sehr guten Story an sich noch. Man kann nur generell empfehlen auch, ich habe nur das quasi so also Bildschirm abgefilmte Video auf Twitter gesehen bei dem Instagram-Kanal von seiner Mutter, die wenn die irgendwelche Stories shared so mit oder live geht und dann sind da irgendwie Freundinnen von ihr zu sehen, da kommen immer sofort die Fragen, ob das jetzt diejenige ist, der hier so was hatte. Also wirklich so hochgradig unterhaltsam, muss ich sagen.
Ja, ja.
Gut, genau. Das zu Zach Wilson und ich würde sagen, wir gehen rüber zum Kollegen Knallepit und der sagt, guten Abend, leg doch bitte nochmal die Irv-Smith-Thematik bisschen da. War ja auch hier schon angesprochen worden. Also euer Ranking im Gegensatz zu dem oder zum Konsensus in Amerika. Phil, defend yourself. Warum hast du Irv-Smith nicht so hoch, wie die Amis das häufig haben?
Boah, ich sehe, also ich bin bei Irv Smith wirklich emotionslos und sehe ihn jetzt halt so, ich sag mal, warum soll man Irv Smith jetzt deutlich höher haben als zum Beispiel einen Adam Troutman? Das ist für mich jetzt nicht, das ist jetzt für mich kein großer Unterschied und ich glaube einfach da nicht mehr an den Riesen-Breakout. Natürlich kann er eine gute Saison spielen und wenn er nachher dann Teil in 13 ist oder sowas, dann alles okay, aber ich bin da wirklich nicht so hyped, dass ich sage, Irv Smith wird irgendwie jetzt die Nummer 1 Waffe der Vikings Offense oder Nummer 2 Waffe.
Ja, ja, da kommt also, jetzt mal der Breakout, der ganz geschmeidig Justin Jefferson im Regen stehen lässt.
Das, ja, ich habe da überhaupt gar kein Problem mit, wenn man ihn ein bisschen höher hat, aber also ich hatte ihn jetzt, ich habe gerade mal nachgeguckt, auf Tight End 27 oder so. Ja, und wenn man ihn dann nachher auf Tight End 18 oder so hat, dann ist das für mich auch fair und dann kann ich auch sagen, okay, ne, jeder wie er mag, aber ich bin da wirklich irgendwie die dritte Waffe in der Passing Offense der Vikings zu sein und vielleicht zu sein, ist irgendwie, turnt mich jetzt nicht so an, auch wenn die jetzt irgendwie etwas mehr passen sollten, aber boah, nee, weiß ich nicht, da bin ich nicht so wirklich überzeugt von, dass das der große Knall wird.
Ja, okay. Ja, ich weiß, boah, ich muss sagen, ich weiß nicht wirklich, warum man ihn hochhaben sollte, vielleicht mal so gesagt. Ich hatte ihn gar nicht gerankt in meinem Dynasty, in meinem Tight-End-Ranking. Ich bin bis zu 24 gegangen, das heißt, vielleicht wäre er nach 25 gekommen, keine Ahnung, aber für mich war es dann einfach im Prinzip egal. Ich habe da keinen mehr mit wirklich Value, da kann ich mir auch irgendwie einen anderen Spieler vom Waiver Wire holen, das ist für mich eigentlich dann wurscht. Oder für solche Jungs bezahle ich dann quasi nichts mehr aktiv. Und das heißt, also für mich ist die Frage, was spricht denn eigentlich für ihn? Er hat keine Athletik, es ist ein RAS unter 5. Der hat keine Produktion in der Zeit, in der er auf dem Feld gestanden hat. Er hat keine Efficiency, das heißt, selbst wenn man jetzt auf Sachen guckt wie Yards per Route Run, ist das nicht besonders gut. Auch Target Rate ist nicht gut. Das heißt, es lag auch nicht daran, dass er zu wenig eingesetzt wurde, wenn er denn fit war. Keine besonders guten Yards after Catch geliefert. Hängt vielleicht mit der fehlenden Athletik zusammen. Dazu ist er eben auch sehr oft verletzt gewesen. Also, ich frage mich, was ihn jetzt irgendwie attraktiv machen sollte. Und ich glaube, dass der, warum überhaupt der quasi noch relativ hoch ist in den Rankings, ist, weil er mal ein Second-Round-Pick war und weil er aus Alabama kam. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es, oder ich verstehe nicht, woher es eigentlich kommt. Ich habe mir auch nochmal so das seine letzte College-Saison angeguckt, die mal so aus statistischer Sicht, die war ganz okay. Die war echt nicht verkehrt, da hat er ein bisschen produziert, aber da hat er zum Beispiel auch einen A-Dot von unter 4. Also das finde ich halt auch extrem niedrig. Das ist so ein richtiger Gadget-Spieler im Prinzip und ich weiß nicht, das funktioniert halt in der NFL nicht, wenn du dann auch noch unathletisch bist. Von dem her bin ich raus bei Irv Smith und wie gesagt, ich sehe einfach den Case nicht so richtig oder ich verstehe ihn nicht.
Ja, dazu noch anders heißt, muss man sagen.
Ja.
Was spricht letztlich sonst für ihn? Ja, dass Minnesota sonst halt nicht viel hat, ne? Also Thailand schon mal gar nicht. Und also sie sollten jetzt aber ja angeblich auch wieder an Kyle Rudolph interessiert gewesen sein. Hat man so munkeln hören.
Mhm. Ja.
Und ansonsten, gut, natürlich, der Receiving Core ist als auch vom Talent her relativ begrenzt, also zumindest in der Masse. Und das kann halt für ihn sprechen. So, und das sehe ich auch, klar, natürlich. Aber letztlich muss man schon sagen, also dass wirklich öffnen, wirklich absolut relevant wird, da ist echt ein weiter Weg hin.
Ja, also wenn ich da wenn wir schon so sozusagen Breakout-Kandidaten oder so in dieser Offense, die wegen der schlechten Konkurrenz produzieren, da gehe ich lieber mit KJ Osborne oder auch lieber mit Jalen Naylor. Und selbst noch mit Emir Smith Marset, glaube ich, als mit Irv Smith. So, also immer natürlich für den Preis, für den jeweiligen, finde ich alles attraktiver als Irv Smith.
Ja.
Genau, gut. Das zu Irv Smith und dann kommen wir zur nächsten Frage und die kommt von Kugelblitz. Denken wir uns Jimmy G zu den Seahawks? Was macht das im Ranking mit Metcalf, Lockett, Fant und Kenneth Walker? Phil, hast du diesen Gedanken jetzt schon verkraftet? Oder?
Nee, wird aus meiner Sicht nicht passieren. Wäre ein richtiger Unsinns-Move und kann ich halt in keinster Weise von irgendjemandem verstehen. Ich glaube, da sollten selbst die Niners sagen, alles klar, dann behalten wir ihn lieber als Backup oder so. Also bevor sie ihn irgendwie zu den Seahawks traden. Und ja, für die Seahawks wird es halt auch null Sinn. Ich meine, wir wissen, wer Jimmy G ist. Das ist, ist quasi der Modern Era Joe Flacco, mehr nicht.
Ja, so, also vom ohne so einen Postseason-Run halt.
Ja, gut, im Super Bowl stand er halt auch schon mal.
Ne? Ja, aber das war halt, aber da hat er ja auf dem Weg dahin insgesamt 30 Mal geworfen.
Ja, gut, wenn du nicht mehr werfen musst. Ne?
Naja, klar, aber also, Joe Flacco hat ja wirklich da mal geil gespielt, 4 Spiele lang, also was keine Standard.
Wie auch immer, das war jetzt einfach nur so ein Spaß, weil ein bisschen das, so diese, für mich so ein bisschen die Geschichten sah so ein bisschen sich ähneln, aber ja, Jimmy G ist halt, ich sag mal, den kannst du mal für ein Übergangsjahr haben, den kannst du mal haben, wenn du wirklich sonst ein überragendes Team hast und dir einfach der Quarterback fehlt. Was ich jetzt oft, oder was man oft hört, ist so als Bucks Nachfolger von Brady, haha, kennen wir irgendwie diese Story, aber das, er würde schon für mich Sinn ergeben halt, ne? Aber zu den Seahawks würde keinen Sinn machen. Aber wenn das so wäre, und davon sollen wir jetzt ja hier mal ausgehen, natürlich für alle, für mich ein kleiner Boost. Also ich glaube jetzt nicht, dass Jimmy G der Heilsbringer ist und da irgendwie 3 oder 4 Siege mehr rausholen würde mit dem Team. Aber ich glaube einfach, für die Receiver wäre es schon ein Stück weit besser.
Ich glaube besonders für Metcalf und Fant, ehrlich gesagt. Ob das so matcht mit Lockett, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, weil der halt schon wirklich immer vor allem tief gewinnt und da glaube ich so den seine Rolle liegt und das, also Jimmy G kann wirklich, also das kann er halt gar nicht. Das ist so unfassbar schlecht. Das passt überhaupt nicht zusammen. So mit Metcalf und Fant über die Mitte bei Slants und irgendwie so, also quasi underneath routes. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Denke, das würde ihnen gut tun. Das würde auch Kenneth Walker natürlich gut tun, weil die Offense schon ein bisschen besser wäre, aber ja, wie du auch sagst, ich glaube nicht besonders daran. Wenn, dann könnte ich mir vorstellen, ich glaube halt daran, dass die Niners ihn cutten am Ende, weil sie keinen Trade-Partner finden werden und sie können sich das Salary nicht leisten. Das heißt, entweder er restrukturiert wirklich seinen Vertrag zu Backup-Money hin und verzichtet halt auf, weiß ich nicht, zumindest mal so, ja, dass er halt irgendwo zwischen 5 und 10 Millionen noch verdient im Jahr, dann kann ich es mir noch vorstellen. Für mehr werden sie ihn sich eigentlich nicht leisten können und sie können ihn halt cutten mit 1,5 Millionen Deadcap oder so. Von dem her macht das dann mehr Sinn. Und dann ist es halt die Frage, wer investiert in ihn kein Draftpick, sondern quasi nur das Salary so als Übergangslösung. Und ja, Pete Carroll ist halt dann doch irgendwie Pete Carroll und kommt vielleicht aus seiner Haut nicht raus und will doch irgendwie möglichst viele Spiele gewinnen und will da den proven Starter so ungefähr. Aber wie gesagt,
also ich glaube ja persönlich immer, dass Pete Carroll in dem Maße richtig unterschätzt wird. Also was gerade das Gelaber mit der Presse angeht, ich glaube, der erzählt ihnen einfach so eine Scheiße, dass er über dieses Always Compete, ja, das kommt bestimmt, um seine Spieler zu motivieren und ich sag mal, möglichst das aus den jungen Spielern das meiste rauszuholen. Ich sag mal, wenn der Coach sagt, ja, alles klar, wir tanken, ne, übertrieben jetzt, dann hätte ja kein Spieler mehr Bock. Aber wenn du sagst, ey, ja, klar, wollen wir gewinnen, du aber als Coach, ich meine, so verblendet ist kein NFL-Coach, kann ich mir nicht vorstellen, dass er sagt, mit Geno Smith und Drew Lock werden wir jetzt irgendwie ein Playoff-Team sein. Ne? Ja. Also, ich sag mal, die Leute haben ja auch Augen. Dementsprechend, also glaube ich einfach, dass das, und das deutet ja auch, sonst hätte man ja auch für Baker Mayfield was investiert.
Ja, stimmt, das stimmt.
Das würde halt null Sinn ergeben.
Ja. Ja, gebe ich dir auch recht. Also ich halte es auch für unwahrscheinlich, dass da was passiert. Das wird, wie gesagt, es macht keinen Sinn. Und das kann schon, also warum hättest du dann Russ verkauft und so und in die Picks investiert? Ja. Also.
Ja, gut, das hatte ja vielleicht andere Hintergründe, aber dann hättest du dich um eine Alternative bemüht. Du hast auch keinen Rookie irgendwie genommen und also das würde dann wirklich null Sinn ergeben. Ich meine, klar, es kann sein, dass wir hier einen Monat sitzen und uns nochmal darüber unterhalten müssen. Dann sieht das natürlich doof aus, aber ich kann es mir irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen.
Ja, absolut richtig. Und vor allem hat Pete Carroll den großen Vorteil, er coacht nicht um seinen Job, kurzfristig so. Da weiß jeder, was er geleistet hat, der hat ein gewisses Standing. Dem kann es am Ende egal sein. Und wenn die Seahawks ihn tatsächlich feuern würden, weil er quasi jetzt zu unerfolgreich war, ich glaube, da könnte er auch mit leben.
dann macht er wahrscheinlich Feierabend, ne? Dann beendet er seine Karriere. Ich denke mal auch, dass sie ihn quasi nicht feuern würden, sondern dass sie praktisch ihm dann sagen, ey, pass auf, wir speisen dich raus, retire mal. Oder ihm die Möglichkeit zumindest geben. So, und das kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwann darauf hinausläuft.
Ja, absolut. Sehr gut möglich. Gut, das zu der Frage von Kugelblitz. Die nächste kommt von Horgard bzw. Philipp und der sagt, welchen Rookie-Wide-Receiver würdet ihr aktuell für einen 23 First Early to Mid kaufen? Seine Vorschläge sind jetzt London, Wilson, Olave, Williams, Burks, Pickens, Moore, also so die im Dunstkreis der ersten Runde 22 gingen. Und also Rookie Draft natürlich. Und daher, ja, Frage an dich hier. Oder also ich kann gerne auch anfangen, mir ist das jetzt wurscht. Welchen Spieler kaufen wir?
Also ich kann das nur, ich weiß nicht, ob du das Video kennst, mit der etwas älteren Frau, wo der Sohn für sie Cola einkaufen soll.
Ja, klar, Guckucksmilch.
Genau. Guckucksmilch. Dann kauft auf jeden Fall der Sohn Cola Light und sagt sie zu ihm, Zerro.
Wollte sie. Was ist das denn?
Ja.
Zerro.
Jedenfalls, also, was ich damit sagen will, keinen. Für ein Early to Mid 23 First.
Ja. Habe ich genauso aufgeschrieben, noch dazu. Burks und London würde ich halt so mid to late okay finden irgendwie, aber selbst da wäre ich halt auch nicht hyped. Also, warum sollte man es tun? Es kann nur schief gehen eigentlich. Eigentlich kannst du nicht viel gewinnen.
Ja, gut, du kannst schon. Wenn jetzt London oder Burks halt eine Chase- oder Waddle-Saison haben und dann verdoppeln sie ihren Wert halt zudem, aber ich sehe halt auch das Szenario eher etwas kritischer dementsprechend. Also wenn überhaupt, würde einer der beiden in Frage kommen. So, aber glaube ich auch nicht.
Aber wir haben ja heute zum Beispiel diskutiert und ich bin super hoch bei T. Higgins. Ja, das hatten wir ja schon besprochen in der Wide Receiver Folge. Und dann wurde im Discord die Frage gestellt, wie viel Firsts oder irgendwie, ob es okay ist, zwei 23 Firsts für T. Higgins zu bezahlen. Und habe ich selbst da, obwohl ich den super gern mag, habe ich gesagt, nee, würde ich auch nicht machen. Und von dem her, selbst wenn die jetzt quasi einschlagen und wir mal nur das Szenario ausnehmen, dass es eine Jamar Chase oder Justin Jefferson Season wird. Das ist super unwahrscheinlich, muss man einfach sagen.
Ja.
Wenn man das einfach mal außen vor nimmt, was ist denn dann wirklich die Upside von diesem Move? Dann investierst du diesen Mid to Late 23 First und wenn es gut ausgeht, wird eine Waddle oder T. Higgins Saison, dann bekommst du ihn verkauft irgendwie für diesen 23 First und noch, keine Ahnung, halt so ein Second Round Value.
Ja, ich sag mal, Jalen Waddle, bevor Tyreek Hill dahin getradet wurde, war auch durchaus in der Range. Ne? Also das ist halt so dieses Outcome, das ist halt so dieses Best-Case-Outcome, in dem so das 90%ige Outcome, so muss man es sagen. Und klar, das wäre so das Upside, aber ich werde auch eher bei dem 23 Early to Mid, da weiß ich, was ich habe. Und wenn das wirklich Early to Mid ist und er eine Chance auf den 1-0-1 hat, ja, dann dann bist du halt instant irgendwo in der frühen zweiten Runde im Startup-Value.
Genau. Und Waddle ging wann? Dritte Runde dann? Seinem Peak, oder?
Ja, genau.
Also so, und dann ist halt so Drittrunden, das ist schon eigentlich dieser, wirklich der gute Case halt, wie gesagt. Ja. Genau, daher das Risiko ist zu hoch hier, einen Early to Mid 23 First zu bezahlen. Das nächste, die nächste Frage kommt von Lutz und der fragt, wird es auch ein Devi-Ranking geben?
Jein. Also beantworten wir es mal so. Jein, also wir werden auf jeden Fall, das haben wir jetzt auch gerade eben nochmal besprochen, werden auf jeden Fall Devi voll G oder voll Gen machen. Das wird sich jetzt noch zeigen. Nächste Woche werdet ihr schlauer sein. Und also wir werden da auf jeden Fall auch was in Richtung, ob ein Ranking speziell oder halt über die Spieler zu reden, das wird es auf jeden Fall, wie gesagt, geben. Ob wir ein Ranking veröffentlichen, in welcher Form, in welchem Umfang, muss man halt mal sehen. Im Moment ist es halt einfach auch zeitlich, glaube ich, schwierig, gerade bei uns beiden.
Ja, ich denke, also Rankings, ich bin eh nicht der größte Fan davon, das quasi so zu machen, weil es sind ja immer Momentaufnahmen und dann müsste man das immer pflegen, immer dranbleiben, immer alles verfolgen, alle News checken und so weiter. Das ist halt nicht so trivial und nur dann kann man halt auch wirklich eine gute Qualität liefern. Und da finde ich unseren Modus, dass wir quasi zweimal im Jahr so ein bisschen über unser Ranking sprechen und dann auch die Movements erklären und da unsere Gedanken teilen, eigentlich gut. Es wurde ja, jetzt kommen wir in der nächsten Frage dazu, wird immer gefragt, ob wir die Rankings auch veröffentlichen und schriftlich veröffentlichen können. Und bei Devi ist es dann das gleiche Spiel. Ich denke auch hier, wir sprechen drüber, weil wir uns sowieso selbst dafür interessieren und uns Gedanken zu den Spielern machen. Aber es wird kein regelmäßiges Devi-Ranking geben, das wir da wöchentlich im Discord updaten. Und ja, natürlich können wir am Ende das, was wir als Momentaufnahme im Podcast irgendwo besprochen haben, immer schriftlich auch noch in den Discord packen. Da spricht, glaube ich, generell nichts dagegen. Und das haben wir ja auch schon gesagt. Genau. So, die nächste Frage kommt von Civics und da geht es auch um Rankings. Und er sagt ja, könnt ihr aus euren Rankings ein gemeinsames machen, sprich eine Art Top 100, wie und wen ihr über wem seht?
Ja, ist ja
Tja,
hast du mir im Prinzip gerade schon beantwortet.
das habe ich im Prinzip gerade schon beantwortet. Wir haben die ja position-wise gemacht, also wir haben positional Rankings gemacht. Ich persönlich bin kein großer Fan davon, cross-positional Rankings zu machen für mich, weil ich dann eigentlich immer die Tiers irgendwie untereinander platziere. Ich weiß nicht, wie du das für dich selbst machst, ehrlich gesagt.
Ja, boah, das ist halt immer auch von Liga zu Liga unterschiedlich. Wie viele Starter habe ich? Wie viele
Ja.
Spieler, welcher Position kann ich starten? Ist es PPR, Half PPR, Tight End Premium, nicht Tight End Premium und so. Gibt halt immer viele Nuancen, und ja, da kommt es immer ein bisschen drauf an. Dazu ist es halt immer, und das finde ich bei Rankings halt im eigentlichen Sinne immer schwierig. Es ist eigentlich nur ein Value im Vakuum, weil du nie eine Berücksichtigung von Contender, Rebuild, also Situation des Teams, wie gesagt, Anzahl der Starter ist ja auch immer ein Punkt, der überhaupt nicht berücksichtigt wird in Rankings, was eigentlich schon, ja, eigentlich fast jedes Ranking ad absurdum führt, ne, in dem
Ja.
Moment, weil es ist halt immer ein Riesenunterschied. Habe ich 7 Starter oder habe ich 12?
Ja, klar,
Zum
das ist
Beispiel,
so.
das ist halt so, und ja, Ligengröße, all diese Punkte spielen damit rein und dementsprechend halte ich es auch für sehr, sehr schwer überhaupt. Also im Prinzip natürlich, ich verstehe das auch, man auch gerade als wenn man vielleicht noch nicht so lange Dynasty spielt, dass man auch sich da irgendwo eine gewisse Sicherheit herholt, einfach mal zu gucken, okay, wie sehen die Experten das? Aber an und für sich ist es halt wirklich eine individuelle Betrachtung und ja, das ist schwierig halt da wirklich
Ja.
verlässlich was rauszuhauen.
Ja. Und gleichzeitig dann dafür, was es quasi bringt oder was es für Beschränkungen hat, irre viel Arbeit, das zu pflegen. Das ist halt das, was dann auf der anderen Seite auch noch dazu kommt. Und dann finde ich halt, das steht eigentlich nicht wirklich in einem guten Verhältnis.
Nee, genau, das ist so.
Genau, deswegen auch, wenn ihr quasi ein bisschen Arbeit reinstecken wollt in eure Teams und so weiter, ich glaube, da großartig Rankings zusammensammeln, vergleichen und so weiter, es ist, glaube ich, alles ein bisschen, das bringt nicht besonders viel, ehrlichweise. Da glaube
Also,
ich, kann man besser seine Zeit einfach besser investieren.
ja, ich glaube, der beste Tipp, den man eigentlich geben kann, so und so, mache ich es teilweise heute auch noch, auch gerade wenn ich irgendwie ein neues Format oder sowas spiele, erstellt euch auf Sleeper einfach einen Mockdraft. Und ich sag mal, den könnt ihr auch alleine ausfüllen, indem ihr einfach mit per Rechtsklick dann die Spieler einsortiert und einfach zu sagen, okay, draftet sie nacheinander weg. Dann habt ihr ungefähr eine Value, dann könnt ihr ungefähr für euch, macht ihr ja ein Ranking in dem Sinne und dann wirklich gegenüberstellen, nehme ich jetzt den oder den so. Und dann habt ihr in dem Sinne diesen Mockdraft, den könnt ihr ja immer wieder aufrufen und habt ihr für euch selber mal so ein Value-Gefühl und hinterfragt euch selber, warum ist das so? Was ergibt Sinn? Wie alt ist ein Spieler? Wie ist die Situation? So, was hat sich verbessert, verschlechtert? Oder aber auch, ich kann da immer nur auch, wenn man zum Beispiel, weil viele machen Rankings einfach aus der Luft gegriffen. Ne? Das ist ja auch schon wieder so ein Späßchen. Aber wenn man da zum Beispiel mal eine verlässliche Quelle, auch was so Stats und Projections haben will, dann sollte man vielleicht zum Beispiel sich mal die Projections von Mike Clay aufrufen, ich glaube von ESPN.
Ja.
Die sind auch frei verfügbar, also die einfach googeln Mike Clay ESPN Projections 2022 und dann kann man mal so einen Überblick gewinnen, wie sieht der die, da muss man sagen, der macht das relativ konservativ, ne? Das ist auch nicht immer, man muss nicht immer damit konform gehen, aber ja, sind gute Anhaltspunkte zumindest so, ne? Und da sich so ein bisschen reinzuarbeiten, gerade wenn man selber die Arbeit sich nicht machen will oder nicht machen kann, wie auch immer, dann ist das, denke ich, auf jeden Fall ein guter Tipp, einfach um mal zu sehen, okay, wie sieht so ein Experte eigentlich das Outcome? Mhm. Und da sind auch immer die Team-Totals, von denen er ausgeht, genau. Sind auch immer aufgelistet, sodass man auch sehen kann, okay, wenn man dann selber sagt, boah, ich glaube aber, dass dass Baltimore den Ball jetzt häufiger läuft, dann kann man ja sagen, okay, dann stufe ich den höher und dann gucke ich mal, was macht das mit meinem Outcome? Das kann man da alles schön vergleichen. Und ja, oder auch Pass Attempts per Targets, wenn man jetzt sagt, okay, die Offense hat jetzt XY an Targets, 550 Targets zu verteilen und du siehst, wie er sie aufteilt und du sagst, nee, weiß aber jetzt, dass Denver den Ball 20 Mal häufiger zu Tim Patrick passt, dann so muss ich da mein Ranking anpassen. Das finde ich halt echt eine spannende Übung und eine spannende Idee, um da mal so ein bisschen auch ein Gefühl für bekommen.
Aber genau das ist es. Genau das ist es, was glaube ich mehr bringt, einfach zu gucken. Ihr könnt zum Beispiel bei Player Profiler mal reingehen und das ist auch frei verfügbar und dann eine Seite wie Tim Patrick, die Spielerseite mal aufrufen und gucken, was hatte der denn in den vergangenen Jahren für ein Target Share zum Beispiel und dann vergleicht ihr das mit der Mike Clay Projection und schaut, okay, was gibt er ihm für nächstes Jahr und so kannst du das für verschiedene Spieler machen, auch wenn du sagst, oh, der ist ja hier viel zu niedrig bei dem und dem Spieler. Und dann schaust du mal nach, was hatte der denn in Wahrheit für einen Target Share in der Vergangenheit? Und dann kannst du mal rausfinden, wie, weiß ich nicht, valide jetzt diese Projection ist oder dass so jemand sich halt schon sehr viele Gedanken macht darüber und das nicht einfach random zuteilt und nicht viel zu hyped ist auf einem Spieler speziell, was einem selbst als, sag ich mal, Amateur oder der sich nicht besonders mit den Zahlen auseinandersetzt, halt sehr leicht passieren kann, dass man viel zu optimistisch an eine Sache rangeht oder an einen Outlook für einen Spieler rangeht und den deswegen viel zu hoch in den Rankings hat.
Ja, und allgemein, das ist für mich auch immer ein Learning gewesen über die Jahre. Natürlich, am Anfang, da war man froh, wenn man die Fantasy Pros Rankings hatte und hat dann nachgeguckt und dachte, man ist der größte König und hat das einfach blind geglaubt, was da irgendwelche Filme geschrieben haben. Die Sache ist halt die, einfach wirklich zu hinterfragen, zu gucken, warum ist das jetzt so, wie es ist und glaube ich das wirklich? Und dann seine eigenen Gedanken zu machen, weil ich sag mal, auf diese Rankings kann jeder gucken. So, und da hast du keinen großen Vorteil oder irgendwas, aber wenn du dann, ich sag mal, deine eigenen, diese Weak Spots findest, daraus kannst du dann einen enormen Vorteil schlagen und da kannst du dann auch deinen Gewinn mitmachen.
Ja, absolut, aber ja, nichtsdestotrotz, wir verstehen, ihr wollt, dass wir die Rankings veröffentlichen, das machen wir natürlich halt jeweils, aber Positional Wise. Das heißt, ihr könnt euch dann anschauen, Quarterbacks, Mainz, Fields, ein Consensus und das wird es gewesen sein. Also das dann über Cross-Position zu machen. Es gibt diverse Gründe, die dagegen sprechen, das zu tun, weil der Positional Value einfach von Liga zu Liga viel zu stark abweicht und das ist einfach Arbeit, die ihr euch selbst für die Liga machen müsst, weil ansonsten lernt ihr das nicht zu spielen und nicht selbst zu managen und ihr sollt ja das Team managen und nicht uns als Co-Owner sehen, dieses Teams.
Ja, ich glaube, das ist auch ein guter blöd. Punkt. Ich glaube, es hat auch einen größeren Mehrwert, sich selber die Gedanken dazu machen, auch wenn es vielleicht mal ein bisschen Zeit kostet und sowas, aber sich selber die Gedanken zu machen und selber den Fehler zu machen, weil dann hinterfrage ich mich, dann lerne ich auch daraus, warum war das jetzt so oder warum nicht, als wenn ihr einfach blind irgendwelchen Rankings, ob sei es unsere, sei es von irgendeinem anderen Vogel, so, das hilft einfach nicht. Und da glaube ich, das ist so das Wichtige, einfach das für sich selber auch mal herauszufinden. Und ich glaube, das sind auch letztlich die, die das tun und auch so Fehler machen. Und ganz ehrlich, ich habe auch früher die dümmsten Fehler gemacht und daraus dann aber auch gelernt, ne? Mhm. Und ich glaube, das sind dann die Spieler, die nachher auch erfolgreich Dynasty spielen.
Ja. Ja, und ich, also das ist auch was Generelles so in Richtung des, jetzt pass auf, so in Richtung Anfragen, die ich dann, oder die wir beide halt immer wieder mal bekommen, dass halt sagt, dass wir einfach in einer Privatnachricht quasi einen Deal geschickt bekommen, einen möglichen oder der einem angeboten wurde und dann einfach gefragt wird, hey, schau, so und so, das sind die League-Settings, was hältst du davon? Und dann, ich versuche wirklich immer eher prozessorientiert zu antworten und zu sagen, ja, in welcher Situation befindet sich dein Team? Wie sehen deine, also wann willst du gewinnen ungefähr? Was hast du für Assets? Kannst du dir das leisten? Und so, also um einfach wirklich nur zu erklären, wie würde ich rangehen, wenn ich diesen Trade als Angebot in der Inbox hätte? Weil einfach nur zu sagen, ja, ich nehme Seite A oder ich nehme Seite B, das mache ich auch manchmal, weil ich ja keine Zeit habe, um ein bisschen mehr zu machen. Aber das ist eigentlich, ist das, was ist denn das Learning daraus? Das ist nur meine Meinung dann. Aber die ist ja jetzt vielleicht nicht unbedingt, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, nur weil ich einen Podcast mache, habe ich nicht immer recht. Also das ist ja...
Was? Flo, jetzt ist aber hier eine Linie übertreten.
Ja, ja, es wird ja eine Folge geben, in der wir uns über die Dinge unterhalten, die wir anders sehen. Das heißt, einer von uns muss ja irgendwie... Doch, sagen wir mal, nicht falsch liegen, aber wenn es eine Grauzone gibt, dann liegt vielleicht einer ein Drittel falsch und der andere zwei Drittel. Es ist so, alles richtig machen wir nicht offensichtlich. Von dem her vertraut uns dann auch nicht oder keinem Podcaster, keinem Content Creator, keiner, wie du schon sagst, Website, kann man dann blind vertrauen und sagen, so.
Keiner
beschäftigen uns. So viel. Ja, sorry, ja, außer uns. Ja. Aber trotzdem ist das, wir sind ja dafür da, euch wirklich auch ein bisschen mehr das Werkzeug eigentlich zu geben, um Fantasy zu spielen und nicht unbedingt, ja, dass wir jetzt die Spieler so viel besser einschätzen können als andere.
Gut. Einfach, den Kontext auch mal hinterfragen. Ist ganz, ganz wichtig.
Ja. 100%. Die nächste Frage, die wir haben, kommt von Barista Renault und der sagt, wenn ihr Spieler back-to-back in euren Rankings habt, heißt das dann auch zwangsläufig, dass ihr bereit wärt, sie für gleiche bzw. ähnliche Preise, also für sie gleiche oder ähnliche Preise zu zahlen oder sind die Preisvorstellungen eher an ADP, PFF-Rankings etc. orientiert?
Ganz, also möchtest du, du kannst ruhig mal anfangen, ne?
Ja, gerne, also ich verkaufe immer nur nach PFF-Rankings, aber auch nur dann, wenn es mir passt, also aktuell PFF, wenn die so Mock-Drafts für 2023 machen, ist Eric Gilbert sehr oft ein Top-5-Pick, von dem her, ich habe ja einen Devi-Share von ihm, ich möchte auf jeden Fall, sag ich mal so Bijan ungefähr haben für Eric Gilbert. Nein, was ich damit sagen will, PFF-Rankings benutze ich wirklich für gar nichts, auch besonders im Fantasy-Bereich, muss ehrlicherweise sagen, ich höre zum Teil deren Podcast ganz gern so also mal, finde die jetzt auch nicht alle super schlecht, aber zum Teil das, was da bei Twitter gepostet wird, da frage ich mich echt, wer das gemacht hat, ob die da irgendwelche Praktikanten auch mal ranlassen oder einfach nur Clickbait machen, oder ich weiß es nicht, also ich kann es nicht verstehen, von dem her, auf sowas gebe ich gar nichts, für mich wichtig, ich schaue schon sehr stark auf Marktwert und nicht unbedingt auf mein eigenes Ranking. Also ich versuche, die zwei Sachen zu kombinieren. Wenn ich sehe, T. Higgins ist in meinem eigenen Ranking höher als im Marktwert, versuche ich ihn zu kaufen. Aber ich will ihn nicht zu dem Preis kaufen, den ich im Ranking habe, sondern ich will ihn zu dem Preis kaufen, den der Markt hat. Weil auch da wieder, ich habe ihn höher, das hat seinen Grund. Aber trotzdem weiß ich auch, dass ich falsch liegen kann, dass ich ihn zu hoch gerankt habe vielleicht und ich möchte ja eigentlich den Wert Gewinn irgendwie mitnehmen, den ich erreichen kann, wenn ich recht hatte am Ende. Und sonst ist ja das irgendwie ein bisschen sinnlos. Also einfach nur für seine eigenen Guys quasi voll zu reachen oder über zu bezahlen, das ist am Ende, glaube ich, eine Losing Strategy. Deswegen schaue ich sehr viel stärker auf Marktwert und wenn dann jemand anders den Spieler auch über Marktwert hat, deutlich über Marktwert hat und meinen Preis dafür haben will, dann sage ich, okay, gut, passt schon, dann kaufe ich ihn jetzt nicht ein. Dafür hat man ja auch mehrere Ligen am Ende, im Idealfall und kann ihn dann woanders kaufen. Daher muss ich sagen, ganz klar, bin da Seite Marktwert für den Kaufpreis.
Ja, kann ich nur so unterstreichen. Also das knüpft ja eigentlich nahtlos an das an, was wir gerade eben gesagt haben, wo man Differenzen zwischen seinem eigenen Ranking und dem Marktwert findet, da kann man eben Gewinne rausschlagen. Darauf kann man in dem Sinne, ich nenne es jetzt mal wetten, ne, indem man sagt, okay, ich glaube, ich weiß es besser als der Markt in dem Sinne und schlag daraus mein Kapital. Und ich glaube, wenn du davon wirklich, dafür musst du halt auch nicht nur, das kannst du nicht nur einmal machen, weil wenn du dann einmal falsch liegst, ist halt scheiße, sondern das musst du halt 100 Mal machen und dann hoffen, dass du, wenn du gut bist, 60 Mal richtig liegst. Und genau. So, und dann bist du nämlich, dann bist du über dem 50-50, ich glaube, da haben wir auch schon mal vor etlichen Zeiten drüber gesprochen, dann bist du über dem 50-50 geschehen praktisch und machst halt Plus oder machst halt Gewinn und baust dadurch halt ein Winning-Team oder Winning-Teams in der Liga auf. So läuft es halt. Und dann, wenn du irgendwann an dem Punkt bist, wo du einfach ein besseres Team oder ein wertvolleres Team hast als deine Mitspieler, dann kannst du es dir auch mal leisten, einen Spieler zum Marktwert einfach oder über Marktwert sogar zu kaufen, wenn du ihn einfach haben willst oder die Production einfach haben willst. Wir haben es vorhin gesehen, Jamar Chase für 3 First-Round-Picks. Das ist halt schon ein Extrembeispiel, aber oder ich sag mal, Justin Herbert oder ein Josh Allen, so ein Spieler, mal für 3 First plus ein kleines X zu kaufen. So oder sowas. Mhm. Das sind halt Deals, die sind halt, da kannst du am Ende, gewinnst du halt nur die Production, so, aber das kannst du machen, wenn du es dir leisten kannst. Ne?
So, ja.
So, dieser Punkt.
Genau, völlig richtig. Gut, ja, so machen wir das. Ganz generell vielleicht auch noch, wenn wir quasi Spieler Back-to-Back in den eigenen Rankings haben, weil das auch noch genannt wurde, wichtig dabei natürlich auch, dass wir schon Tiers haben. Das heißt, Back-to-Back mit einem Tiersprung ist natürlich nicht das gleiche wie Back-to-Back innerhalb eines Tiers. Und ansonsten, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Back-to-Back im gleichen Tier, dann glaube ich, dann finden eigentlich keine wirklichen Deals statt, oder? Also ich zumindest gehe dann halt nicht aktiv daran, wenn ich keinen Adder quasi kriege oder so. Also einfach nur den Lateral Move mache ich halt nicht.
Und genau, also das ist halt, ja, genau, also da gehe ich auch nicht, da kaufe ich auch nicht. Vielleicht mal, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt von dem Spieler noch einen Share haben und von dem anderen habe ich jetzt schon 8. Also ja, das könnte für mich ein ausschlaggebender Punkt sein, das zu machen. Oder ich will vielleicht ein Quarterback mit seinem Receiver stacken, dass ich jetzt sage, okay, das ergibt für mich Sinn. Also es gibt schon Beweggründe, wo man sagen kann, okay, ich fahre jetzt einfach den Spieler für den Spieler, aber es kommt halt auch sehr selten zustande, ne? Weil es sehr selten Sinn irgendwie für beide ergibt, weil du dich ja meistens im Kreis drehst.
Ja, das zum Beispiel ist letztes Jahr mal passiert, da habe ich AJ Brown getradet und CeeDee Lamb abgegeben, straight up, und das war damals zu dem Zeitpunkt für mich sehr ähnlich, und ich hatte aber Ryan Tannehill und er hatte Dak Prescott, und dann habe ich das halt so, da fand ich das ganz interessant und spannend, das halt zu machen.
Ja.
Genau, dann kann es mal passieren, aber ist sehr, sehr selten. Nächste Frage kommt von Michael Klock, den Glücklichen, der ein Ticket für die NFL in München hat. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und er fragt, welchem Wide Receiver und oder Running Back, den ihr in eurem Ranking aktuell auf den Plätzen 25 plus habt, traut ihr es zu, dass ihr ihn für die kommende Saison in den Top 10 rankt? Boah, das ist ein ordentlicher Satz, den man hier machen muss als Spieler. Was hast du denn da für Kandidaten auf dem Zettel? Bestimmt ziemliche Veteranen, oder?
Ja, also es ist halt echt, wie du jetzt gerade schon angedeutet hast, es ist halt sehr, sehr Rookie-lastig. Und ich habe mir da wirklich so ein bisschen, also bei den Running Backs habe ich tatsächlich, ich habe eigentlich nur Rookies. Ich habe zwei Second-Year-Player, aber ich habe sonst eigentlich nur Rookies. Bei Running Backs, da fange ich
an. Wie viel hast du denn?
Ich habe 8.
8 Running Backs?
Nein, 8.
Achso, okay, 4 Spieler. 4 ja, okay. Ja, ich auch. Okay, gut. Dann bin ich mal gespannt, wie viele Übereinstimmungen wir haben.
Ja, also ich fange mal mit dem ersten Running Back an und der spielt in Green Bay. Und Aaron Jones war ja innerhalb der Top 25.
Ja, ja, ja.
Also es ist Kylin Hill. Nein, Spaß. Es ist AJ Dillon natürlich.
Ja, okay.
Genau, also ja. AJ Dillon, ja, wenn sie Aaron Jones irgendwie verlieren, ich glaube, der geht auch in sein letztes Vertragsjahr, wenn ich richtig informiert bin, beziehungsweise sie können ihn cutten. Mhm. Und ja, wenn AJ Dillon da der Starter ist, ich glaube, dann bringt er in die Sphären, ob es für die Top 10 reicht, puh, das müsste man dann mal sehen, auch gerade weil jetzt eine starke Rookie-Klasse reinkommt, wo die landen und so, das müsste mhm. man schon sehen, aber ich glaube, dann kann der auf jeden Fall einen großen Sprung machen, so möchte ja. ich mal sagen, ob es Top 10 ist, dann wirklich, muss man sehen.
Klar, was ist, wenn Aaron Jones ausfällt und er kann wirklich performen, deswegen habe ich ihn ja sogar relativ stark raufgerankt, der war bei mir schon auf der 21, deswegen hat er sich nicht, okay. ist er nicht in der Auswahl gewesen für mich, von dem her finde ja. ich einen guten Guess auf jeden Fall von dir, kann schon sein. Jetzt würde ich, dann nehme ich meinen Nummer 1 Kandidaten für dieses Jahr und das ist Rashad White. Den hatte ich auf der 28 und ist natürlich der Punkt einfach Rookie. Wir haben jetzt die ganze Situation um Leonard Baguette, wo wir nicht genau wissen, wie, in welcher Shape er denn sein wird Anfang September. Die ganzen positiven Sachen bei Rashad White haben wir rund um die Rookie-Folgen ja schon genannt, Athletik und ja, sein Receiving Upside zuvorderst. Die Bucks Offense hat einige Leute verloren, kann aber trotzdem eine High-Powered Offense werden. Von dem her kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der, also was heißt sehr gut vorstellen, das ist halt einer, dem ich das zutrauen würde, da vorzurutschen.
Ja, genau. Das sind für mich jetzt hier auch ne, die Chancen, die wirklich, also so einen Satz zu machen, die sind wirklich gering. Ne? Das
ja, muss man ja, absolut,
auch
absolut.
Noch mal erwähnen. Ja, ich habe dann, also White habe ich tatsächlich auch drin gehabt.
Mhm. Klar.
Ich habe dann noch, jetzt habe ich ein bisschen geschummelt, weil der genau auf der 25 ist, habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Ja, da war ich auch ein bisschen lazy, ne? Nicht lazy
ja, Danny, ja. sondern. Naja, er sagt ja auf den Plätzen 25 plus.
Also 25 ausschließlich,
also,
meinst du?
Ja, also würde ich ja sagen, 25 und mehr.
Also ein Running Back 3 quasi.
Ja, genau. Ja,
dann passt es, dann habe ich mich natürlich an die Regeln gehalten.
Ja, ja.
Und deshalb, hier Ordnung muss sein, ne? Michael ist ja Anwalt, ne? Nicht, dass,
ja,
der hat nicht, dass, uns, nicht, dass uns da Klagen kommen.
Ja, ja, ja.
deshalb habe ich mich für James Cook entschieden.
Boah.
Wide Receiver, ich sag's schon, Running Back Buffalo. Ja, natürlich, ich sag mal, ist hier Catching Back und Receiving Back und wir kennen Eckler, wir kennen Kamara, gut, ein Kamara würde ich ihn jetzt nicht gleichsetzen, aber ich sag mal, die Voraussetzungen ja. zu einem Eckler sind schon relativ ähnlich.
Ja, ich kann leider da wenig dagegen sagen. Es sträubt sich alles in mir, aber ich sehe natürlich den Punkt. Ich habe meinen nächsten Kandidaten, der wäre Ramondre Stevenson. Der war sogar nur meine 37 im Ranking. Könnte man eigentlich, wenn ich hier, da war ich ein bisschen lazy hier am Ende, ehrlich gesagt, innerhalb des Tiers, könnte ich genauso auch auf die 30 schieben. Das ist für mich alles so sehr ähnlich. Aber ich mag an sich Ramondre Stevenson vom Running Back Talent her sehr, sehr gern. Es ist halt ein super crowded Backfield, aber sind wir mal ehrlich, wenn, jetzt haben wir schon gehört, James White, da ist es sehr, sehr fraglich, ob der überhaupt nochmal das Footballfeld sehen wird. Das heißt, dann ist die Receiving-Back-Rolle durchaus offen. Und Damien Harris, also ist ein guter Runner, aber mehr halt auch auf keinen Fall. Wenn, und Ramondre Stevenson ist, glaube ich, wirklich, das kann einer der komplettesten Backs so in der NFL sein. Von dem her, wenn der plötzlich einfach, sage ich mal, in so eine größere Rolle taumelt bei den Patriots, warum nicht? Warum ja. nicht?
Und Damien Harris Vertrag läuft aus.
Ja.
Darf man auch nicht vergessen.
Ja.
Sie haben im Prinzip zwei gedraftet, die sie auch dahinter setzen können. Also sie müssen ja. nicht unbedingt einen draften. Ne? Das ist ja auch immer so, dieses ja. muss ein Team einen Running Back draften, aus Teamsicht.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Und deshalb ist das schon auf jeden Fall ein fairer Case. Aber gut, New England hat halt...
Ganz kleiner Shot. Ganz wichtig.
Hat halt nie irgendjemanden die volle Workload gegeben. Ne? Das ist halt negativ. Aber klar, wir gehen ja nur, wer könnte. Ne?
Ist halt ja, wer Chance. Könnte.
Genau. Ich habe noch einen Kandidaten habe ich noch. Und okay. Das ist Isaiah Spiller.
Ja, klar, den habe ich auch noch am Zettel.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja,
Eckler. Habe ich dir extra gelassen.
Ecklers Vertrag läuft aus, ne? Und Spiller hat jetzt dieses Jahr die Chance, sich, denke ich, im Committee da zu beweisen, gerade Early Down. Und wenn er das gut macht, ich glaube, dann hat er einen echten Shot, ne? Wenn die dann Eckler gehen lassen oder wie auch immer, dann könnte schon sein, dass er da vielleicht sogar das Workhorse wird.
Ja, es hatte ja Gründe, warum er im Prinzip lange mit Breece Hall auf einem Niveau war, was so Devi-Rankings angeht und ja, Rookie-Rankings, dann Pre-Draft und so. Mal sehen, was Isaiah Spiller dann in der NFL machen kann. Ich habe noch einen Spieler, CEH. Ich muss ihn einfach nochmal bringen. Ich muss ihn nochmal in die Mikrowelle packen und aufwärmen. Ich glaube halt nicht dran, klar, aber trotzdem, es waren erst 2 Jahre. Es war keine gute Rookie-Saison, klar. Letztes Jahr, weißt du, was ist, wenn es doch einfach hier Verletzung war und so weiter, bla bla bla. Er spielt immer noch in einer geilen Offense. Da sind jetzt auch noch, sag ich mal, Targets durchaus verfügbar. Einfach mal sehen, was ist. Ich habe ihn irgendwo auf der 30, 29, 27 hatte ich ihn, ja. Keine Ahnung. Es ist, theoretisch sind die Umstände durchaus da und bei Running Backs ist das halt auch mit das Wichtigste. Wie gesagt, ich glaube nicht dran, aber ich sehe eine Chance zumindest. Er ist halt doch immer noch relativ jung. Er ist ein Jahr jünger als zum Beispiel Ramondre Stevenson. Das darf man halt auch nicht ganz vergessen. Mhm. Das heißt, wenn ein bisschen was kommt und die Community hat Hope und jetzt ist das Versprechen wird jetzt eingelöst, wie schnell geht es dann an die Rankings hoch?
Ja, schauen wir mal. Also,
genau.
Ja, die Hoffnung ist hoffentlich sehr gering.
Ja, die ist gering, da gebe ich dir recht. Wie sieht es denn bei den Receivern aus? Wen hast du denn da?
Also als allererstes habe ich mal, also grundsätzlich auch da wieder, ja, Rookies natürlich immer, klar. Mhm. Ich habe mir aufgeschrieben, Jameson Williams.
Ja.
Ich glaube, wenn der wirklich eskaliert und ich glaube, dann bekommt der auch relativ schnell Hype, weil der wird halt ein geil anzusehender Spieler sein. Und wenn du dann das erste Mal siehst, wie Goff irgendwie 30 Yard weit wirft, ich glaube, das ist so das Höchste, wie weit er kommt.
Ja.
und Jameson Williams das Ding dann nach Hause trägt, dann, ich glaube, dann kommt da vieles zusammen und dann kann er auch ein Top-10-Receiver sein, theoretisch.
Würde ich zustimmen. Ich habe noch einen anderen Rookie, David Bell, muss ich natürlich nennen. Mal sehen, was in Cleveland passiert. Ja, gut, wir müssen einfach mal sehen. In Cleveland ist ja im Prinzip nichts da, so auf Receiver. Also ist jetzt Amari Cooper da, ja, klar, aber der wird nicht mehr als 23% der Targets sehen. Das ist halt so. Das ist Amaris natürliche Grenze. Nein, alles gut. Also Amari wird schon eine solide Saison spielen. Aber da ist auf jeden Fall Platz für einen zweiten Receiver. Und wie es so ist mit Rookies, wenn die dann gut spielen, dann kann es nach oben gehen. Mal sehen, da wissen wir einfach viel zu wenig, was jetzt mit Watson ist dieses Jahr und was kommt. Aber ja, wie bei jedem Rookie oder fast jedem Rookie gibt es halt hier eine Möglichkeit für ihn, die Boards hochzuschießen.
Ja, ich habe dann noch einen Rookie und ich habe mir aufgeschrieben George Pickens und zwar in dem Szenario, Kenny Pickett startet, schlägt ein wie eine Bombe, hat die Traum-Connection mit George Pickens, Deontay Johnsons Vertrag wird nicht verlängert, Pickens wird der Alpha-X-Receiver bei den Pittsburgh Steelers und bekommt 160, wird quasi der neue Mike Evans zusammen mit Kenny Pickett und beziehungsweise das wird die neue Andy Dalton und AJ Green Connection in Pittsburgh und
Dann hat Phil die Playstation ausgemacht.
So, ja, gut, wie gesagt,
es geht ja nur. Ich gebe dir recht.
Genau.
Ich meine, theoretisch kann ich hier auch Chris Olave natürlich nennen. Das ist so, da kann man jeden, man kann wirklich jeden Rookie nehmen. Du hast jetzt, wie ich David Bell genommen habe, den Mann, an den ich hier glaube, hast du George Pickens genommen, an den du glaubst. Das finde ich gut. Wir gehen nicht alle durch. Von den Second Year oder ich habe sogar einen Third-Year-Receiver noch drin. Und das ist Brandon Ayuk, den einfach nur mit, wir wissen nicht, was passiert mit Deebo Samuel. Es ist immer noch nicht hundertprozentig klar. Der Contract ist noch nicht verlängert. Er wollte einen Trade. Mal sehen, was passiert. Es gibt einen neuen Quarterback. Was ist, wenn Brandon Ayuk hier die Nummer 1 in der Offense wird? Wo geht dann sein Dynasty-Wert hin? Die kann nach oben gehen. Ist ein ganz, 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 ganz klarer Outside-Shot, aber auf so eine Entwicklung natürlich, weil er halt schon im dritten Jahr ist und dann sind solche Sprünge halt auch ja, immer schwerer zu machen.
Ja. Ich habe auch noch einen Second-Year-Player. Ich habe noch Amon-Ra St. Brown, also noch ein Detroit Lion. Man sieht, da ist wirklich der Receiving Corps wide open. Und wenn Amon-Ra St. Brown halt seine Leistung aus dem zweiten Halbjahr letztes Jahr bestätigen kann, dann kann er wirklich vielleicht durchstarten.
Jo. So, Michael, also, jetzt haben wir genug Shots genommen. Wenn irgendjemand dabei war am Ende oder nächstes Jahr in den Top 10 Rankings sein wird, dann wisst ihr, ihr habt es zuerst gehört. Wir haben das natürlich genauso predicted.
So ist es.
Gut. Die nächste Kategorie, die wir haben, geht zum Thema Roster Construction und Take Some More fragt, nicht zum Ranking, aber generell, würdet ihr empfehlen, sich günstig die Backups für seine wichtigsten Spieler, insbesondere QB1 und Running Back 1, ins Roster zu holen? Zum Beispiel Huntley zu Lamar oder Hubbard zu CMC? Oder sind das für euch eher verschenkte Roster-Spots? Teffel, wie siehst du das?
Boah, ja, immer schwierig in dem Sinne. Letztlich, du wettest immer so ein bisschen gegen dein eigenes Roster. Ne? Wenn dieser Spieler, der Starter, praktisch ausfällt, dann hast du natürlich eh ein Problem. Und ob der Backup das dann immer ausgleichen kann, ist scheiße, also ist fraglich. Und dann kannst du eigentlich besser sagen, okay, ich hol lieber einen anderen Backup-Running Back und probier's damit. Wenn der andere Running Back ausfällt, hast du dann den.
Ja. Also ich habe für mich gesagt, generell Backups behandle ich halt nicht unterschiedlich, je nachdem, ob ich den Starter habe oder nicht. Und es kommt halt auf den Backup an, ob ich an dem interessiert bin oder nicht. Interessante Backups sind immer geil, also im Roster zu haben. Madison, Pollard, Stevenson, Huntley, Mariota, Ridder, wer auch immer dann der Backup ist sozusagen für dich als Manager. Die kann man halt sich schon aufs Roster stellen und die können auch echt noch was bringen und können produktiv sein, können die Produktion geben über die Wochen. Aber ja, man muss halt auch sehen, ob es den richtigen Backup in dem Team gibt. Ja, ich weiß nicht, holt man sich jetzt Trey Sermon für den Fall, dass sich Elijah Mitchell verletzt, dann ist so, boah, ich weiß nicht, da hätte ich jetzt Bedenken. Oder ist es dann schon Ty Davis Price? Also dann geht's so los, wenn du schon gar nicht weißt, wer der Backup eigentlich wäre, dann glaube ich, ist es auch sehr schwierig, diese Spieler wirklich zu haben. Und da ist Hubbard ein gutes Beispiel. Den zu CMC zu haben, bringt dir halt einfach gar nichts.
Nee, haben sie ja letztlich auch gezeigt, dass er nicht die totale Workload bekommt. Und sie haben jetzt Hubbard und haben Deontay Foreman.
Ja.
Und wahrscheinlich seien sie dann noch irgendwie wieder ein Amir Abdullah oder sowas, der noch 3 Catches pro Spiel kriegt und dann ist das Chaos wieder komplett.
Ja.
Also, das bringt dir nicht zu viel, diese Leute dann zu handcuffen.
Ja, das ist so. Das ist wirklich Alexander Mattison und Tony Pollard, das sind so die krassesten Ausnahmen, die halt einfach wirklich 1:1 quasi die Workload bekommen und Running Back 1 overall sein können dann jede Woche.
Und Rashad White, ne?
Tja, oder Rashad White, natürlich.
AJ Dillon, Kareem Hunt, die ja auch sowieso einen Standalone-Wert haben, aber ich sag mal, das sind so die prominenten, solche natürlich, die will ich auch haben, auf jeden Fall.
Genau.
Aber so ein Chuba Hubbard, wenn ich dafür einen Drittrunden-Pick bekomme, dann ist er aber gestern weg.
Ja, das ist richtig. Genau. Gut, die nächste Frage kommt wieder von Horgard Philipp. Fragen zum Erörtern oder eine Frage zum Erörtern. Er fragt, was ist attraktiver? Die erste und zweite Receiver-Option vom gleichen Team zu haben oder so eine Receiver-Option anderthalb, zwei Stück davon aus zwei verschiedenen Teams. Heißt, willst du lieber Alpha und Beta aus dem gleichen Team bei dir haben, um sie aufzustellen, oder zwei Receiver aus unterschiedlichen Teams, die jetzt nicht die überklaren Alphas in ihren jeweiligen Teams sind. Hintergrund der Frage ist, das sagt er auch noch dazu, ist es nicht ein Vorteil, wenn man zwei aus dem gleichen Team hat, dass man dann immer einen safen Floor hat, weil ja nicht der andere dann wochenweise wegfrisst, sondern dann immer eigentlich die ganze Produktion des jeweiligen Quarterbacks bekommt und so einen höheren Floor hätte. Tja, genau. Das mal so als Frage in den Raum gestellt. Findest du das attraktiv?
Also kommt, wie so oft müssen wir antworten, kommt drauf an. Es ist letztlich natürlich, also wir haben da ja hier vor ein paar Wochen schon mal drüber geredet, letztlich sehe ich schon eher irgendwie die guten Receiver von unterschiedlichen Teams als Vorteil, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Chase und Higgins haben kann, dann nehme ich natürlich diese Option. Und ich finde das halt super schwer zu vergleichen, wirklich sagen, okay, weil du hast eben selten so Receiver 1 und 2, die du dann, also dass man so krass so unterscheiden kann. Deshalb finde ich die schwer zu beantworten, die Frage, muss ich sagen.
Ja, finde ich auch. Also wenn man mal so theoretisch sagt, jetzt sagen wir mal, 1 und 2 wären Cup und Allen Robinson, und 1,5 ist dann Chase und Higgins zum Beispiel. Wenn man das jetzt so macht und nur aus Redraft-Sicht, jetzt mal wirklich den Dynasty-Wert vielleicht mal außen vor nimmt, weil das ist halt dann immer schwierig, dann kommt das Alter noch mit rein und so. Aber wenn du jetzt halt für Redraft das so spielen oder so vergleichst, dass man dann sagt, okay, ich nehme entweder Robinson und Cup, die 1, klar 1 und 2 sind. Ja gut, 1,5 muss man ja dann aus unterschiedlichen Teams nehmen. Also Higgins und, wer ist jetzt noch so eine vergleichbare 1,5?
Ja, ich gucke auch gerade, vielleicht Mike Williams. Aber Mike Williams, gegen Allen neben sich, vielleicht auch schwierig.
Also selbst so Tyler Lockett ist zu wenig. Das ist auch zu klar.
DJ Moore vielleicht, die sind schon vielleicht zu gut. Brandon Cooks ist vielleicht eine ganz klare 1,5.
Ja gut, aber der hat ja keine 1,5 neben sich, oder? Also es geht ja eigentlich darum.
Ja, okay. Ja.
So, aber also wenn man, es ist wirklich schwer. Es gibt ja selten so Wide Receiver Rooms wie jetzt Chase und Higgins, wo wirklich beide irgendwie einen genau gleichen Target Share im Prinzip haben. Das ist echt, das ist schwer zu finden in der NFL, oder?
Ja.
Müsste man jetzt wirklich durchgehen und dann, wen nimmt man da? Ich finde es, kürzen wir das Ganze vielleicht ab. Wie ihr merkt, wir haben uns dazu jetzt, also wir haben das bisher noch nie in unsere Gedanken sozusagen aufgenommen, oder ich baue mein Team nicht extra so, um hier den Floor zu erhöhen oder um das Ceiling zu erhöhen, dass ich dann verschiedene Teams unbedingt zusammenbringe. Ich will einfach gute Spieler haben.
Ja, genau. Wenn man die Wahl hat, ja, es kommt, wie gesagt, es kommt immer auf die Qualität des einzelnen Spielers, hast du schon recht.
Ja, und der Offense halt auch. Kann der Offense zwei Receiver tragen oder nicht?
Ja.
Kommt dann einfach darauf an. Genau, und dann haben wir die letzte Frage, die kommt von Marvin23. Wer sind eventuelle Deep Dynasty Sleeper für tiefe Benches, also Spieler, die zum Beispiel in einem Jahr aufgrund einer neuen Situation im Ranking steigen können? Ja.
Hast du das?
Ich habe eigentlich den Plan. Ich werde jetzt halt meine Watchlist wieder rausholen. Die habe ich schon mal gebracht. Was für Spieler habe ich an sich auf der Watchlist und gucke ich immer, ob die im Waiver Wire verfügbar sind? Das sind für mich Deep Dynasty Sleeper. Es sind die vor allem die guten alten Running Backs, irgendwie Running Back 3 von irgendwelchen Teams, und ich setze gar nicht so sehr drauf bei Deep Dynasty Sleepers, dass die jetzt den Riesensprung im Ranking machen aus dem Nichts, sondern eigentlich nur, dass die in der Saison irgendwann eine kurze Zeit haben, in der sie relevant sind vielleicht mal, in der sie ein bisschen den Ball kriegen und ich sie dann einfach wieder verkaufen kann für einen Third-Round-Pick. Und ja, was für Spieler sind das? hier, da, das sind echt Spiele, da kenne ich den Vornamen noch nicht mehr. Jaylen Warren oder Mateo Durant von den Steelers. Das sind da zwei Running Backs, die man einfach mal rostern kann. Julius Chestnut von den Titans, Deshaun Corbin von den Giants, Abram Smith von New Orleans, Tristan Ebner von den Bears, also Kennedy Brooks von den Eagles, Rico Dowdle von den Cowboys. Diese Spieler sind sehr, sehr oft am Waiver-Wire zu haben und das sind Spiele, die ich dann irgendwie claime und mir ins Roster reinhänge. Das würde ich jetzt, das wären meine Tipps quasi.
Ja, du bist halt sehr deep gedived, muss man sagen.
Ja, das ist richtig.
Ja, ich hab halt noch so ein paar Spieler mir auch noch und letztlich auch Spiele, die ich selber roster aufgeschrieben, aber also ich fang mal mit so Kandidaten an, die so relativ oder die noch nicht so komplett deep dive sind. Okay. Da habe ich Hassan Haskins, Zamir White, Khalil Herbert, ne? Also klar, bei denen allen kann es sein, dass da nächstes Jahr bei Haskins, ich glaube aus Altersgründen, ich weiß gar nicht, ob Henrys Vertrag sogar auch ausläuft, aber bei White und Khalil Herbert kann es halt sein, dass sowohl Jacobs, dessen Vertrag nicht verlängert wurde, und Herbert, des Montgomerys Vertrag läuft auch aus, dass die dann eben, dann aufgrund dessen eben Starter werden könnten. Dann habe ich noch so Kandidaten, so die einen Shot haben, vielleicht auf zweiter Receiver bei den Ravens zu sein. Natürlich immer, was hat das für einen Wert, aber die können natürlich auch mal diese Boom-Games haben, wo man sie verkaufen kann. Das wären dann eben James Prochet, Devin Duvernay oder, wenn ich mir noch aufgeschrieben habe, ich glaube, den hast du auch damals schon mal auf dem Schirm gehabt, Devon Williams, der soll im Training Camp und so weiter oder in den Rookie Camps und so ganz gut, das ist ein UDFA, ganz gut ausgesehen haben. Und den fand ich auch ganz spannend. Ansonsten vielleicht noch eben der mögliche Wide Receiver 3, den hast du am Anfang der Folge schon mal gesagt, bei Minnesota, KJ Osborne oder Jalen Naylor. Ne? Jalen Naylor ist tatsächlich auch aktuell mein höchst geownter Spieler. Ja, weil ich ihn überall vom Waiver Wire aufgepickt habe, weil der vielleicht einfach, wir mochten den einigermaßen pre-draft auch. Und der hat da einfach diesen Shot, ne, weil es da nicht besonders viele Konkurrenz gibt.
Absolut. Also gebe ich dir recht. Das ist wirklich, glaube ich, auch ganz gut. Oder das sind natürlich auch gute Guesses, wo man einfach ein bisschen auf eine Wertentwicklung setzen kann. Wenn wir dahin gehen, dann ist bei mir Daniel Bellinger, der Tight End bei den Giants, den finde ich, kann man dann noch nennen. Klar, ich muss da immer Wandale Robinson reinwerfen. Der ging in sämtlichen Rookie-Drafts in der dritten Runde. Ich denke, für einen Drittrunden-Pick kann man den vielleicht auch also nach wie vor kaufen. Und wenn ihr nicht ich seid, dann könnt ihr ihn dafür auch wahrscheinlich verkaufen. Also ich glaube halt nur an ihn, aber das heißt wirklich nicht, dass er einschlagen muss, gell? Pinkelt mir nicht ans Bein am Ende, wenn es schief geht.
Doch, nur dir. Ja. Ja. Man muss auch dafür Konsequenzen tragen, ja.
Ja, sicher. Laviska Shenault, das ist natürlich auch ein Spieler, den muss ich immer noch ein bisschen muss ich die Fahne noch hochhalten. Die leiseste 100-Tage-Season wahrscheinlich aller Zeiten gehabt in 2021. Und daher, ja, mal sehen, was passiert. Also, das sind so Kollegen, die kann man sich immer mal irgendwie aufs Roster holen. Aber ganz ehrlich, das sind halt für mich dann schon wieder, du musst halt auch immer einen Draftpick ausgeben, um die zu bekommen. Wenn du die als Throw-in kriegst, ist gut. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, auch selber den Fehler gemacht in Rookie-Drafts, die das jetzt, also in den letzten jetzt im Mai, dann solche Spieler wieder für Picks einzukaufen, weil ich mich da reingeredet habe. Und dann im Nachhinein dachte ich mir wieder, Alter, das war echt so unnötig, das zu tun.
Ja, dieser Harris von New Orleans.
Deontay Harty meinst du? Ja, der ist ja billig. Der ist ja billig. Der ist ja, für den habe ich nichts gezahlt am Ende. So, das ist ja, für den oder mal ein Fourth Rounder oder so. Das ist meist geunter Spieler bei mir sowieso. Ja. Das geht klar. Aber nee, auch so Visca habe ich auch zu teuer gekauft zum Teil. Das weiß ich auch. Ist auch nicht so clever gewesen. Aber gut, wie gesagt, man macht halt auch mal Fehler. Gehört dazu. Muss man daraus lernen. Und deswegen bei sowas, wenn ihr, ich finde, es ist kein besonders cleverer Deal, hier auf diese, ich investiere jetzt in Spieler, die im Startup in Runde 15 plus gehen. Da investiere ich jetzt halt quasi Ressourcen rein und dann warte ich drauf, dass die ausbrechen, weil sie tun es nicht. Sie tun es einfach nicht.
Genau, und ich glaube, also was auch, genau, was das zum einen, was so immer Fokus darauf legen, dass es möglichst irgendwie Rookies sind, so die du günstig und wie gesagt, einfach irgendwelche Backup-Running-Backs, die vielleicht ein Team haben, da sollte man vielleicht drauf achten und die vom Waiver holen und auch solche Spieler nicht rostern, wie zum Beispiel Emmanuel Sanders, Cole Beasley und solche Konsorten, Le'Veon Bell, Latavius Murray und so, die haben halt einfach null Wert und die bringen euch nicht weiter, die cutten und dafür dann lieber solche Spiele aufnehmen. Ich habe noch ein paar Kandidaten, die ich jetzt einfach noch mal vorlesen, die man vielleicht noch mal aufnehmen kann. Also Jalen Naylor hatte ich gerade, Saquandre White von Miami, ne, der steht da auch im Roster, mal gucken, einfach mal den Shot wagen, vielleicht schafft er, weil das Backfield ist nicht so stark, vielleicht schafft er es da irgendwie in Kader und dann ist der Sprung halt bei einem Raheem Mostert, der verletzungsanfällig ist, bei einem Chase Edmonds, der 3 Kilo wiegt und bei einem Sony Michel, der auch in Sportinvalide ist, ist dann halt der Weg auch nicht mehr so weit, wenn du als vierter Running Back da im Roster stehst. Ja, man muss es einfach mal so sagen, ne, wie viele Spiele hat Jermichael Hasty gemacht, weil er nur mit Verletzungsanfälligen zusammengespielt hat. Ja, kurz das, dann haben wir Treston Ebner, das ist auch ein Receiving Back der Bears. Auch
den hatte ich schon genannt, Kollege, der war in meinem Deep Dive, war der drin.
Okay, ja, ja. Sorry, okay, dann habe ich das nochmal bekräftigt. Abram Smith hast du auch schon genannt. Dann habe ich noch John Bates, Tight End von Washington. Der ist halt wirklich ein Deep Sleeper, den wirklich nur aufnehmen, wenn der Roster tief genug ist, weil, naja, Logan Thomas weiß man nicht so ganz genau, wie es dem so gesundheitlich geht. Und John Bates hat letztes Jahr auch schon ein paar Ansätze gezeigt, dementsprechend. Warum nicht? Gerade ein Teil in Premium liegen, den mal zu ownen. Und mein vorletzter Kandidat ist im Prinzip die Ernest Johnson von den Cleveland Browns. Das ist nicht so deep, aber ist der dritte Running Back der Browns und der hat letztes Jahr auch eine Rolle gespielt, wenn er mal spielen durfte. Und dann der letzte ist noch Kevin Harris, Running Back New England. Wir haben gerade über die Situation dort gesprochen. Da lichtet sich das Backfield nächstes Jahr so ein bisschen und dann könnte Kevin Harris da vielleicht zweiter oder dritter Running Back sein und auch eine Rolle spielen.
Ja, wenn wir so deep gehen, ich muss natürlich an der Stelle einfach zwangsläufig noch James Mitchell nennen, Tight End der Detroit Lions. Ich hab
wenn immer, ihr drei Tight End Ligen spielt, also wo ihr drei Tight End starten müsst, dann könnt ihr den auf jeden Fall rostern.
Ja, unbedingt. Den Mann müsst ihr unbedingt holen. Das ist ein ganz heißes Gerät. Ansonsten noch, Derek Gore, Craig Reynolds, den Running Back der Lions kann man noch reinwerfen, wenn wir schon deep gehen. Genau. Dann glaube ich, dabei können wir es jetzt aber auch wirklich belassen. Jetzt ist jeder Roster voll. Also wenn ihr da jetzt noch was findet, dann wirklich,
Ja, genau. Und dazu noch kurz was gesagt, also so deep, und da muss man sagen, muss man sich ein bisschen auch immer selbst auf die Finger kloppen. Am besten immer, je tiefer das Roster ist, umso mehr Running Backs einfach rostern, fallen eher mal aus als so Receiver und Tight Ends und sowas. Da lieber mal den einen oder anderen Running Back aus der dritten oder vierten Reihe rostern. Das ist ein bisschen sinnvoller, weil wenn die eine Rolle spielen, dann könnt ihr die immer für einen Drittrunden-Pick oder sowas verkaufen. Dann ist sinnvoller.
Genau. Es muss nicht der große Durchbruch in die Top 10 der Dynasty Rankings sein. Das ist nicht das Ziel am Ende. Nee. Gut. Ja, perfekt. Dann danke ich dir, Phil. Krasse Ausdauer hierbei. Mittlerweile hat es bei mir 30,3 Grad. Aber absolut kein Problem gewesen. Durchgezogen und schöne Folge geworden. Danke für die Einsendungen nochmal, für den Mailback. Ja. Hat ja jetzt auch wieder zu anregenden Diskussionen geführt. Und ja, dann war es das für diese Woche. Ich danke dir und wir hören uns nächste Woche wieder.
So machen wir es. Bis dann. Schönen Tag.
Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.